Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, aufgenommen am 15. Juni 2022, die Folge Nummer 25. Und in der linken Ecke der Pilz Sandra Pasek. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, und du bist in der rechten Ecke, oder? Und du bist der...
Nein, ich bin in der... Auch in der linken... Nee, keine Ahnung.
Are you ready for Rumble, Daniel?
Ja, aber sowas. Heute geht's richtig los. Wir haben eine neue Kategorie, ja. Wir haben extra eine Kategorie gemacht, die nur Sandra gehört. Ja. Und das freut die Sandra unglaublich. Und wir haben ganz viele Sachen, über die wir sprechen wollen.
Ja, also ich kann euch sagen, die Konsumspalte ist brechend gefüllt.
Mit Batman.
Genau. Wir haben die Community gehört und Batman ist mit dabei.
Batman ist.
Haben wir schon eigentlich berichtet, dass unsere Konsumspalte sogar ein Batman-Zeichen hat?
Ich glaube schon. Ja. Ich weiß, ich habe das nicht erwähnt, als wir Meistertask. Unentgeltlich.
Immer noch.
Zwinker, Zwinker. beworben haben. Ja, aber gut, wir zahlen auch nichts dafür. Ist irgendwie nur okay. Fair, ne? Also.
Ich glaube, das ist dann fair enough. Naja. Ja. Auf jeden Fall, unsere ganze Konsumspalte ist im Zeichen von Batman. Allein, weil wir ein Icon, Batman-Icon benutzen.
Genau, aber für alle, die jetzt schon Angst haben, ob sie noch mal 2 Wochen warten müssen auf dem Podcast, es ist wirklich nur ein Batman-Comic drin. Aber, nee, 2, aber in einem Thema, die gehören zusammen.
Ja.
Ja.
Ja, wie geht's dir, Daniel?
Gut geht's mir. Also, wir mussten den Podcast leicht verschieben und dementsprechend viele Themen haben wir. Aber so, doch, geht mir gut.
Das ist super. Mir geht's auch gut. Und ich habe sogar coole Sachen zu berichten, aber mehr in der Konsumspalte, weil ich da noch ein bisschen unterwegs war. Aber ich habe was für meinen Mental Health gemacht.
Das ist hier was. Also ihr seht schon, die Themenblöcke werden immer weiter, ne? Also bald auch Yoga mit Sandra bei YouTube.
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Allein für den, also mit der neuen Spalte hast du mich auch ein bisschen überrumpelt, aber ich hab zu spät Nein gesagt, deswegen alles gut. Mal gucken, wie lange
du hast das... Eigentlich habe ich sie letzte Folge schon aufgequatscht.
Ja, Spalte. Weiß ich, aber da sie noch nicht im Meistertask aufgedacht, dachte ich so, dass... Der Zug wird an mir vorbeifahren. Nein, er hielt an.
Ja, wir hatten noch eine Farbe. Ich habe ein passendes Icon dazu rausgesucht. Alles super.
Alles gut.
Ja. Aber bevor wir zu der neuen Spalte kommen, kommen erstmal unsere Hausmitteilungen. Und da sind 3 Karten, die wir jetzt gleichzeitig machen. Es geht nämlich um unsere Homepage. Zum einen durften wir wieder Geld überweisen. Also wir haben noch ein Jahr mit der Domain überlebt. Das war Ready for Review zusammengeschrieben, ne?
Da fragst du mich? Nein, ich glaube nicht. Das fragst du mich? Nee, ich glaube, ich habe die mit den Bindestrichen. Du hast die zusammengeschrieben.
Ich habe zusammengeschrieben, ja gut, die habe ich damals nur geholt, weil ich mich immer vertippt habe. Aber ja, also, wir haben mal wieder ein Jahr bezahlt und Summen aus unserem Firmenvermögen auf Cayman Islands überwiesen, ja. Und, ja, das ist ja schon mal gut und zur Feier des Tages haben wir dann auch gleich noch eine neue Seite auf der Webseite eingebaut, nämlich unsere großen Klassiker findet ihr da jetzt. Immer wenn eine neue Folge rauskommt und wir einen großen Klassiker erwähnen, dann wird der verlinkt auf der Seite, dann kann man die leichter finden, wenn ihr euch mal nochmal für irgendein Buch interessiert, was wir da hatten. Und in Discord hatten wir die Diskussion mit den unseren Links, ne? Und da wollten wir nochmal drauf hinweisen. Denn wenn wir hier über Themen sprechen oder Tools oder so erwähnen, sind wir manchmal nicht ganz so genau oder sagen einfach nur, keine Ahnung, der Crossposter, den wir da eingerichtet haben oder so. Aber nach der Aufnahme läuft die fleißige Sandra los und sucht alle Links zusammen. Ja, die findet alles. Und,
wie so ein Bot.
Ja, wie so ein Bot. Und gut, aber manchmal sind ja auch Sachen schon im Meistertask.
Ja, ich bin ja meinen inneren Monk damit am Pflegen, ne?
Ja. Und also auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier ein Tool hört oder wir erwähnen das nicht richtig, bevor ihr da ewig in der Folge rumschaffelt oder sowas, zu jeder Folge findet ihr alle Links auf unserer Homepage unter der jeweiligen Folge in den Shownotes, weil und die wird ja aus unserem RSS-Feed generiert. Und euer Podcast-Player der Wahl sollte auch die Shownotes anzeigen. Und da sind auch alle Links drin. Also da müsstet ihr alles finden zu jeder Folge. Und die großen Klassiker haben auf der Webseite nochmal ihre eigene Kategorie. Also da kann man dann nochmal drüber gucken. Und wenn wir bei der Konsumspalte Hardware erwähnen und vielleicht auch irgendwann mal Software, mal gucken, findet man die auch auf unserer Homepage. Da ist nämlich über uns kann man drauf gucken, sowohl bei Sandra als auch bei mir, ist so eine Detailseite. Und da haben wir quasi aufgelistet, was wir so benutzen an Tools und so. Und das sind alles Links ohne irgendwelche Referrals oder sowas, also wir verdienen keinen Cent da dran. Das kann man in dem Rahmen eigentlich auch gerade nochmal erwähnen, dass wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt und schon auf jeder Plattform eurer Wahl einen positiven Kommentar hinterlassen habt, findet ihr auf der Webseite auch immer noch eine Möglichkeit, uns anderweitig zu unterstützen. Sei es durch ein kleines Geschenk oder ich glaube auch finanziell geht das auch über Steady oder so, ne?
Genau, genau. Wenn ihr sagt, Steady-Seite findet ihr blöd und würdet gerne was anderes haben, dann gebt uns auch Feedback. Also am Tooling soll es jetzt nicht scheitern.
Ihr dürft auch gerne vorbeikommen, Koffer abgeben ab einer gewissen Summe. Ja.
Oder uns was schicken. Also da freuen wir uns auch.
Genau, also das ist, ist ganz euch überlassen. Aber wir machen das natürlich alles unentgeltlich und wir freuen uns schon alleine, wenn wir positive Kommentare irgendwo lesen. Ihr dürft uns auch gerne darauf hinweisen, wenn ihr die geschrieben habt, falls wir nicht alle Tools überwachen. Genau, da freuen wir uns. Ja, also wie gesagt, alle Links findet ihr auf der Homepage. Zum Beispiel findet ihr auch den Link zu einem spannenden Interview da. Denn Sandra, du wurdest...
Ja, ihr findet sie zum Beispiel in der Show... Also ihr werdet sie auf jeden Fall in der Shownotes wiederfinden. Und zwar... Ich wurde bei We Are Developers, ist eine kostenlose Beilage in der EX und der CT, wurde ich zu Java 17 interviewt und das wurde auch als PDF halt veröffentlicht. Und da gebe ich so meinen Senf, was ich so über Java 17 denke. Sind auch andere Kollegen von mir, wurden interviewt und verglichen zu den anderen habe ich immer den Eindruck... Ich laufe ein bisschen zu pragmatisch mit der Technikwelt. Aber ja, bildet euch eure eigene Meinung. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und bin ich mal gespannt, ob euch das gefällt. Ich glaube, gerade ist auch die Konferenz We Are Developers, ne, in Berlin. Zumindest geht das jetzt so durch meine Timeline. Aber damit, ich glaube, das ist derselbe Veranstalter. Aber ich war jetzt nicht auf der Konferenz, sondern habe nur ein Interview gegeben.
Sehr schön. Findet ihr den Shownotes? Ja. Ja. Die pragmatische Sandra.
Die
Pragmat.
Ja. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja.
Dann kommen wir zum Family-IT-Support.
Ja, oder? Und zwar ist, ich finde das so mega. Also das muss ich euch vorlesen. Wir hatten nämlich eine Rundfrage gemacht auf Mastodon und Twitter, was ihr so gerne hören wolltet. Und auf Twitter haben wir eine Antwort bekommen, mehr Batman-Content. Haben wir für diese Folge erfüllt. Daniel hat auch fleißig eingekauft, also wir werden auf jeden Fall Menge Batman
kommen. Ich darf hier nur nicht alles erwähnen, weil die Sandra dann ja gespoilert ist und die will das alles selber noch lesen.
Ja, also
werde ich nächstes Mal mit der Schubkarre zu dir rüberfahren.
Genau, wir werden eben nach der Aufnahme auch einen Termin ausmachen, wo wir hier Ware austauschen können. Ja. Vielleicht machen wir auch noch was anderes, aber hauptsächlich geht es um Ware austauschen. Ja, naja, aber auf Mastodon von Mazda, wer hat echt Mazda, okay, at social.saarland hat sich eine Fortsetzung Family IT Support gewünscht. Wie hat sich die Klinge geschlagen, wurde schon Gäste verpasst, weil das Internet ausgefallen war? Wie hat sich die KPI Klingelstreiche pro Tag entwickelt? Wurde die Kammer schon genutzt, um bewusst nicht die Tür aufzumachen? Hat sich Alexa noch weit im Haus breit gemacht? Also, das war ein Tut, sag mal, eine Tröd, ne? Ein Tröd nach meinem Geschmack. Vielen Dank dafür. Und es gibt eine Fortsetzung zur Klingel. Und die besagt, sie wurde noch nicht mal installiert. Und Oma ist richtig sauer. Und will dieses Geschenk wieder zurückgeben. Weil sich keiner bereit erklärt, diese Klingel zu installieren. Also, ich wurde auch schon mit Hundeblick angeschaut. Aber ich bin standhaft geblieben. Und ich habe gesagt, wer holt, darf auch einbauen. Also es bleibt spannend. Also wir sind gerade auf dem Stand, dass diese Klinge wahrscheinlich gar nicht Einzug erhalten wird, sondern wieder verpackt, wieder zurückgeschickt wird. Weil Oma keinen findet, der es installiert.
Ja.
Also,
Und für alle, die das interessiert, der Follow-up für Ready for Klingeling, der ist quasi schon vorprogrammiert. Da muss ja jetzt quasi der dritte Teil irgendwann kommen oder vierte, keine
ja,
Ahnung.
also es wird auf jeden Fall erstmal eine Trilogie.
Es wird, ja. Oder es ist schon eine, hast du nicht einmal angesprochen, dann wurde diese Lösung gefunden und jetzt wird die Lösung nicht
Ja,
installiert,
stimmt, das
also.
also der zweite Trilogie-Teil fängt an. Also wir haben zwei Trilogien dann.
Uiuiuiui,
In
das
guter
ist ja
Star Wars
schon.
Manier.
Ja. Nee, da gab es nur eine.
Na,
Ja,
gab's nicht
das
drei,
war.
drei mal drei?
Nee, nee, da, es gab mal so zwei Versuche, das so ähnlich zu machen. Das war aber, ist aber leider
Okay.
gescheitert. Waren, glaube ich, so Fanprojekte.
Fanprojekte, okay, gut. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich.
Ja.
Okay.
Also, aber das heißt ja quasi, wenn jetzt einer von den Hörern sagt, er hat so die perfekte Klingellösung, darf man sich gerne melden bei dir.
Ja, oder wenn er sich bereit erklärt, Oma das zu installieren, dann kann er sich auch bei mir melden. Aber der weiß schon, dass er dann lebenslangen Support dafür dann mit anbietet, ne? Also. Also, ja, ich finde es nur witzig, weil ich habe es ja schon befürchtet, dass es so weitergehen. Nach Motto, I told you so. Ich kenne ja meine Pappenheimer in der Familie. Aber ja, ich bin mal gespannt. Aber derjenige, der meine. Ach, vielleicht kann man. Genau, das kann ich auch noch erzählen. Denn derjenige, der Oma dieses Geschenk gemacht hat, hat bei sich selber halt so eine fancy Klingel. Und da war ich auch letztes Mal zu Besuch. Und ich habe. Und dann wurde auch schon rumgemeckert, dass die ganze Haustechnik kompliziert ist, für jedes Gerät eine eigene App. Und alles muss an Router angeschlossen werden. Und habe ich dann gefragt, irgendwann gefragt, ja, wieso muss die Klingel jetzt am Internet? Das verstehe ich nicht von der Funktionalität. Ich meine, das würde ja das Signal brechen, ja, wenn das nur durchs Internetnetzwerk halt läuft. Wieso muss das unbedingt einen Internetanschluss haben? Ja, und das ist so eine fancy Klingel, wo du halt auch in Griechenland am Strand sehen kannst, wenn jemand bei dir zu Hause klingelt, wer vor der Tür steht. Da denke ich mir so, wer braucht das? Aber gut. Tolles Feature. Ich denke mir so, tolles Einfallstor. Aber nicht meine, ich würde mal sagen, ein paar Probleme anderer Leute.
Genau, außerdem, und damit kommen wir zu unserer neuen Sandra-Kategorie, musst du dich ja jetzt auch mit anderen Themen beschäftigen, weil.
Genau, weil Daniel eine neue Kategorie eingeführt hat, muss ich mich mit neuen Themen beschäftigen. Genau.
Ja, genau, jede Folge, das war die Bedingung dafür, ja.
Genau, die Kategorie heißt Sandra lernt kochen.
Genau.
Genau. Und ich bin natürlich auch heute unvorbereitet hier reingekommen und ich habe gedacht, Daniel hat es vergessen. Nein. Da fragte er so, na, was ist das Rezept des Tages? Und ich so, Reis mit Hähnchencurry. Also
Ich
heute
freue
gab
mich seit Wochen darauf, diese Frage zu stellen, ja.
Nee, heute gab es von mir Reishähnchen mit Curry. Und relativ schnell gemacht, also auch für Leute, die gerade kochen lernen, so wie ich. Gut, was heißt, ich glaube, ich kann schon kochen, aber ich mag es halt nicht so gerne. Und bei mir muss halt schnell gehen. Und das ist ein schnelles Gericht. Frühlingszwiebel anbraten, Hähnchen anbraten, kleine Stückchen. Schön krossig. Da tut man ein bisschen Kokosnussmilch rein. Lässt das halt vor sich hin köcheln. Würzt das halt mit Salz, Pfeffer und Curry. Lässt das köcheln. Da kommt ein bisschen Mandelblättchen halt rein. Lässt es auch vor sich hin köcheln. Da kommt halt Kokosnussmilch und Ananas rein. Lässt vor sich hin köcheln. Nebenbei macht man Reis fertig und voilà. Gibt's leckeres Gericht. Axel fand das gar nicht mal so schlecht. Dass sogar Axel das
Ja.
ist, ja.
Das ist ja schon mal gut. Aber du machst es nicht mit einer Currypaste oder so,
Nein,
sondern
nein, nein. Ich,
quasi.
ja, hallo. Das muss hier, also, ich versuche ja meine Einkäufe auch im einen Laden zu machen und nicht in 10.000 Läden. Und das ist wirklich nur Currypulver und Jutes. Wahrscheinlich kann man das noch fanciger machen mit irgendwelcher Paste, aber da muss ich sagen, da bin ich zu pragmatisch.
Also Currypaste ist schon was Geiles. Also da gibt es ja verschiedene Schärfegräde und alles. Das gibt richtig schönen Geschmack dazu.
Also mir schmeckt es auch mit dem ganz normalen Currypulver von Lidl.
Jetzt auch noch hier. Hallo, Product Placement.
Hallo, ich bin halt gerade noch Newbie, ja?
Ist aber okay. Ich wollte
die Kategorie heißt Sandra lernt kochen und nicht Sandra arbeitet zum ersten Michelin-Stern vor.
Doch, das wäre wohl das Mindestziel, ja? Also.
Meinst du, nach Java-Pilz, JavaScript-Pilz, werde ich jetzt auch noch zum Kochpilz, ja?
Genau. Das passt ja auch, Pilz, kochen.
Ja, ja genau. Oh, da habe ich gleich das Rezept fürs nächste Mal. Na, guck mal.
Was gibt's denn dann nächstes Mal?
Was hältst du von Nudeln mit Pilzsoße?
Okay.
Aber das muss ich gleich mal hier aufschreiben. Ja. Hier, guck mal. Nudeln mit Pilzsoße.
Aber selbstgemachte Nudeln dann, oder?
Nein. Hallo, Newbie. Das muss hier... Ja, das
Nudeln ist einfach. Nudeln ist echt
hallo,
einfach.
Ja, aber das ist dein Ding. Meine Gerichte müssen innerhalb von einer Mittagspause kochbar und gegessen sein.
Ja.
Also.
Na gut, aber es darf jetzt so viel auch nicht nachlassen, aber ist okay. Nudeln mit Pilzsoße, Folge 26, alles klar. Steht sogar schon im Board.
Ja, siehst du. Oh Mann, ey, was habe ich mir hier
eingebaut? Und natürlich, wenn ihr euch als Hörer euch ein Rezept wünschen möchtet, ne? Bei Twitter oder Mastodon meldet euch gerne, wenn ihr wollt, dass die Sandra mal was kocht, ja?
Genau.
Können wir das beliebig hier ausbauen, diese Kategorie?
Genau. Demnächst gibt es auch YouTube-Channel, ne? Ready for Review, Kochen mit Sandra.
Genau. Machen wir bei euch in der Küche, die ist doch eigentlich die ist ganz schön, eure Küche.
Ich habe nichts Gegenteiliges behauptet.
Ja, eure Küche ist super. Und dann filmen wir dich da so beim Kochen. Da kannst du aber auch sagen, ich habe hier was vorbereitet.
Ne? Okay. Ja. Müssen wir darüber nachdenken. Ja, machen wir mal.
Definitiv.
Wenn es mit meiner IT-Karriere nichts wird, dann kann ich...
wer weiß, was hier noch passiert. Ne? Deshalb schnell kochen. Ja,
genau. Ey, du, gegessen wird immer. Auch in... Also ich glaube, das hat immer Absatzmarkt.
Ja.
Und ich habe immer
früher... Aber IT, wer weiß.
Ja, also IT, das ist so ein Hype-Ding, das geht wieder vorbei. Siehe Klingel.
Ja, definitiv.
Ja. So ja, also seid live dabei, wie Sandra kochen lernt. Aber gut, dass du nicht gesagt hast, dass ich dabei auch Spaß dabei entwickeln soll, ne?
Das ist ja nicht so wichtig, also es ist ja. Ne? Aber auch liebe Hörer, wenn euch das gefällt, bitte auch positiv. Ja. Oder falls es euch nicht gefällt.
Genau, also wenn sie euch das, diese, genau, wenn ihr diese Kategorie nicht mögt und die einfach nur blöd ist, ne, dann gerne Feedback, dann können wir sie auch wieder abschaffen.
Also nach einer Probezeit. Also wir müssen ja sagen, wir müssen ja jetzt mal ein Experiment machen. Also mal so ein Jahr sollte die Kategorie hier schon drin sein.
Okay, ich würde eine Wiedervorlage machen nächstes Jahr.
Ja, dann kannst du schon kochen, oder? In einem Jahr, muss man auch sagen, dann ist auch jetzt hier schon so abgefahrenes Zeug dabei.
Meinst du, das reicht dann zum Michelin-Stern, ja?
Ja, vielleicht noch nicht, aber du kannst dann schon irgendwie so...
Nudeln selber machen.
Also selbst Nudeln selber machen ist echt billig. Also Nudeln selber machen ist echt einfach. Das können wir mal zusammen machen.
Okay.
Wenn ihr nochmal hier vorbeikommt, machen wir mal zusammen Nudeln, wirst du sehen, wie einfach das ist.
Obwohl, ich glaube, das ist so wahrscheinlich so ähnlich wie Pierogi-Teig. Von daher, vielleicht kann ich das schon.
Das ist, Ich habe mit dem Georg erst letztens zusammen gemacht. Also, das ist eigentlich...
Also sogar ein Georg kann schon selber Eiern. Nudeln machen. Ja, dann. Aber ein Georg kann auch kochen, ne?
Ja.
Ja.
Habe ich gesehen, der war da voll dabei. Wir waren in einem Team und wir haben zusammen gekocht. Das war richtig gut. Also wir haben nicht gekocht, wir haben nur die Nudeln zubereitet, aber das ist ja auch schon mal.
Aber sag bloß, ihr habt jetzt Scrum gelernt mit Kocheinlage.
Nee, da war kein Scrum, das war überhaupt kein Scrum. Das war Wasserfall und das ist auch gut beim Kochen. Kochen ist Wasserfall.
Wieso? Es gibt doch so Scrum-Schulungen, wo sie das Scrum beibringen anhand von Kochen.
Ach, wenn es nicht schmeckt, wird wieder von vorne angefangen.
Weiß ich nicht. Ich hab mal gelesen, das ist... innovative Agile-Coach versuchen die Teams Scrum halt mit Kochen beizubringen. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung, aber...
Oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel Salz, dann fangen wir doch mal von vorne an. Oder nehmen wir das Salz wieder raus? Keine Ahnung.
Also, ja. Wenn wir einen Agile Coach unter unseren Zuhörern haben, wir sind sehr interessiert darüber, wie das funktionieren soll.
Genau, erstens an den Rezepten für Sandra und zweitens, wie es funktioniert.
Oh. Du weißt schon, dass ich backen besser kann als kochen, ne?
Deshalb lernst du ja auch nicht backen, sondern kochen.
Achso, okay. Okay.
Aber Nudeln ist ja auch wie, Teig ist ja auch wie backen.
Naja, nee, irgendwie ist das anders. Aber egal. Gerne, also nächste Woche werde ich keine Nudeln selber machen. Das werde ich mal vorher mit Daniel mal zusammen machen. Und mal gucken in einem Jahr, wie sich die Kategorie hier sich entwickelt hat.
Ja, mal schauen, ihr könnt es noch verhindern, ne?
Also. Ja, also wenn ich das, der Enthusiasmus hier nicht so rüberkommt und und ihr denkt, damit wird der Podcast hier runtergezogen, dann könnt ihr gerne auch Veto einlegen.
Ja, natürlich.
So, aber genug von Essen gesprochen. Ich habe gleich Hunger.
Ja. News des, kommen wir zu den News des Monats.
Ja, Woche, Tage, ja. Ja, du hast...
Also die erste ist des Monats.
Ja, das stimmt.
Ja. Das kam nämlich letztes Mal, als wir aufgenommen haben, quasi am Ende raus, die neue OnePassword-Version. Das ist bei mir der Passwortmanager der Wahl, schon seit Ewigkeiten. Ist vor allem cool, wenn man den in der Firma einsetzt, weil dann kriegt man meistens so eine private Lizenz kostenlos. Aber ich habe den auch so schon benutzt, also OnePassword. Und da kam jetzt die neue Version raus, die ein bisschen in Kritik geraten ist, weil sie auf Electron baut. Weil die Entwickler von OnePassword sich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen die Aufwände verringern wollen, Cross-Plattform zu entwickeln. Denn OnePassword gibt es eigentlich für jede Plattform. Und ja, das ist raus, das ist die News des Monats. Ich habe es jetzt seit 3 Wochen oder so, wann haben wir es jetzt mal aufgenommen, so um den Dreh,
ja.
Im Einsatz. Es tut, ist kein großer Unterschied. Die UI ist ein bisschen überarbeitet, sie haben so ein paar Features reingebracht, wo du einfacher Passwörter teilen kannst. Was wirklich mal so cool ist, also wenn ich meiner Frau zum Beispiel mal einen Zugang schicken will oder ne, andere Sachen darüber, kannst du das ganz gut jetzt machen und es integriert sich halt auch sehr gut in, bei mir in diesen ganzen Apple-Kosmos. Also ist überall mein Standard-Passwort-Manager. Ja, aber nutzt halt jetzt Electron. Hat sich aber bis jetzt noch nicht negativ bei mir ausgewirkt.
Und was war die konkrete Kritik? Also nur zu sagen, das ist scheiße, weil Electron ist...
Ja gut, Electron hat ja diesen Ruf, dass du jedes Mal dir den RAM voll haust bei jedem Ding, weil du jedes Mal so eine Chrome-Instanz gefühlt noch irgendwo mitlaufen hast auf deinem Rechner.
Okay. Aber kann man das geschickter machen?
Nativ.
Ja, ich war aber geschickter im Sinne von... dass das nicht so aufgebläht ist.
Also es gibt da so ein paar Tools, die haben sich aber, soviel ich weiß, alle nicht durchgesetzt. Ich muss auch noch mal nachgucken, ich habe eine Weile nicht mehr geguckt. Das Problem ist ja einfach, also dass Electron quasi wie eine Chrome-Instanz ist oder eine Chromium-Instanz. Ne? Hm. Und natürlich, wenn du dann da und Node läuft da auch noch irgendwie drauf, das ist halt, dass das ein bisschen Speicher braucht. Ne? Man kennt jeder, der Slack nutzt, ich glaube Teams nutzt es auch. Das ist halt vielleicht so ein bisschen von Nachteil. Kannst du halt irgendwann mal spüren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob du es nicht besser nativ entwickelst. Also auch gerade, wenn du diese ganzen Plattformen als Ziel hast. Aber natürlich, wenn du alles nativ entwickelst, brauchst du mehr Leute. Auch nicht so einfach.
Also wie man es macht, irgendwas ist immer, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich meine, der Grund, warum wir Electron haben, der ist ja bald vorbei. Vielleicht sind wir dann ja auch Electron los.
Ja gut, dann ja, gut, aber dann kommt das nächste scheiß Tooling, da kommt die nächste Sau, die durchs Dorf gerannt und dann 2-3 Jahre später wird das erst gehypt und 2-3 Jahre später will es keiner wieder benutzen.
Das war jetzt die Überleitung, Sandra. Hast du das nicht gewusst, dass Atom und Electron zusammenhängen?
Ach, wusste ich.
Wie ernsthaft?
Ich meine, mich zu erinnern, dass das auf Elektron-Basis ist, aber da hast du es nicht gemerkt, dass das auf Elektron lief. Also der hat das nicht.
Aber es ist ja, also Atom ist ja, also es passt ja auch vom Namen her sehr gut zusammen, ne? Atom und Elektron. Elektron wurde ja quasi dann, ich weiß nicht, ob erst Elektron da war oder dann Atom oder ob es andersrum war, aber Elektron ist ja die Basis, auf der auch Atom entwickelt wurde, der Editor.
Genau, und der ist ja jetzt Geschichte.
Genau, da ist vorbei.
Ja. Und zwar, GitHub hat angekündigt, dass sie Atom zum Dezember hin halt ausklingen lassen. Das heißt, am Ausklingen heißt das nicht, dass das nicht mehr funktionieren wird, aber zum 15. Dezember werden alle Repositories archiviert und da wird auch keine Weiterentwicklung halt stattfinden. Ja, ich oute mich. Ich bin kein Visual Studio Code-User, sondern Atom-User, wenn es um einfache Textgeschichten geht. Ja, ich habe darauf Atom halt davon bei mir von der Kiste rausgeschmissen und jetzt war ich wieder auf Alternativen am Suchen. Und auf meinem Privatrechner war der KDE, das läuft, ist wieder K drauf. Das scheint das zu. Also, da habe ich vor Atom auch schon benutzt, deswegen passt das jetzt für mich. Aber auf meinem Linux-Mint-Rechner habe ich Kate drauf installiert und habe ich gesehen, was für Abhängigkeiten da reingekommen ist, weil das halt auf KDE-Geschichten halt basiert. Das ist wieder weggeflogen, also rausgeflogen. Und jetzt bin ich halt Sublime und Jenny mal ausprobieren. Daniel meinte zu mir, warum ich nicht einfach Visual Studio Code benutze, wie jeder andere auch. Und ja, genau. Ich bin da manchmal Einhorn. Und aber ich habe gesehen, es gibt jetzt ein Visual Studio Codium. Da werden zum Beispiel alles Microsoft-Spezifisches halt, was Telemetrie angeht, rausgeschmissen. Also so ähnlich wie Chrome und Chromium. Und ja, vielleicht gebe ich das dann mal eine Chance. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig drüber, weil Atom war halt, das hat einfach gemacht, das, was es sollte, ne? Also ohne viel Kling-Bim und ja, bin ein bisschen traurig drüber.
Ja, kann ich verstehen. Also ja, ich nutze VS Code zwar, das ist auch eigentlich ganz okay. Aber Atom war ja so das Fundament quasi, ne? Wo das erst so richtig losging mit. Ist schon ein bisschen schade. Da bin ich mal sehr gespannt, was du jetzt nutzt. Was ist mit Sublime? Also, was spricht dagegen?
Eigentlich nichts, nur, also, ich habe jetzt auch keinen Grund gefunden, was dagegen spricht. Ich glaube, eigentlich, das ist eigentlich keine richtig Open Source, ne? Zumindest jammert er jetzt immer, dass ich mich registrieren soll.
Ja, ich glaube, der kostet auch Geld am Ende. Ja, oder du kannst für den Geld bezahlen, ja. Irgendwie sowas.
Und, also wie gesagt, auf dem KDE-System wird das jetzt Kate werden. Das funktioniert ganz gut. Ich habe dieses, keine Ahnung, wie das auch geschrieben wird, Genie, also G-E-A-N-Y. Da nervt es halt, dass ich nicht einfach sagen kann, hier Ordner, mach einen Ordner auf und behandle das als Projekt. Das fand ich, also das war mein Killer-Feature bei Atom, wenn ich das gerne benutzt habe. Das funktioniert bei dem halt nicht so. Ich muss wirklich ein Projekt anlegen, damit das halt so ist. Das ist halt ein bisschen nervig. Kate kann das auch auf der Box. Und ich brauche halt jetzt irgendwas für Linux Mint. Und da würde ich jetzt was als Sublime wahrscheinlich ausprobieren und Visual Studio Codium mal eine Chance geben. Ich werde berichten.
Ich frag mich gerade, warum Sublime sich da nicht. Also eigentlich war ich damit immer. Ich hatte sogar mal eine Lizenz. Ich weiß nicht, ob die noch gültig ist, weil ich bin gerade auf der Seite. Die sind jetzt bei Version 4. Und ja, irgendwie unter irgendwelchen Gründen kann man dafür Geld ausgeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ist, wenn man quasi das geschäftlich nutzt oder so.
Also Sublime sieht von das, was ich hier, also ich habe das jetzt vor 2 Tagen halt drauf installiert und noch nicht so richtig produktiv gearbeitet, aber das scheint so, dass es alles gemacht hat, was ich halt brauchte, von daher kann auch sein, dass auf Linux Mint halt, dass es halt Sublime wird. Aber warum? Also ich habe den Buy-Button jetzt gesehen. Ich glaube, das ist wirklich für Business, ne? Nee, Sub McDonald's available for free. Aber License must be. Ja, gut, dann werde ich wahrscheinlich eine License kaufen müssen. Ja, dann müsste ich mir das nochmal genauer nochmal durchlesen. Naja, wie gesagt, ich werde dann nochmal Visual Studio Codium nochmal auch eine Chance geben und vielleicht wird mich da Microsoft dann auch packen. Aber sag mal so, man kann vielleicht auch über Hintergründe noch reden. Ich meine, durch den Kauf von Microsoft gab es halt jetzt zwei Editoren im Haus, ne?
Ja, klar.
Und das war jetzt eigentlich, wenn man sich genau überlegt, war das irgendwie ist logisch, dass das jetzt einer sterben muss und da jetzt Visual Studio Code da richtig so gepusht worden ist, ja.
Ist ja auch für viele der Standard, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Also das ist, das
Ja.
kann ja auch fast alles.
Ja, das ist schon eine kleine Idee, ne?
Wenn man will. Also das ist ja
Ja.
das, was vielleicht auch ganz nett ist. Du kannst dir ja da alles reinholen, bis du das Ding so hast, wie du es haben möchtest. Das geht schon, ja.
Also wie gesagt, ich bin traurig. Aber ja. Also Atom ist bei mir jetzt hier rausgeflogen und ja. Für meinen Hauptrechner habe ich jetzt eine Lösung gefunden und für den Linux-Mint-Rechner muss ich mir mal was überlegen. Aber ich werde
Aber du
berichten.
nutzt ja sonst auch die IDE. Also sonst nutzt du ja, glaube ich, IntelliJ, ne?
Genau, also ich brauche, also Atom, also das war halt wirklich, wenn ich Konfigurationsdateien mir anschauen wollte oder halt kleinere Geschichten halt machen wollte, ne? Das ist halt. Also das, wo ich mir denke, eine Idee zu starten, einfach zu viel ist, ne?
Aber hat JetBrains mit IntelliJ nicht so eine was reingebaut mit der letzten Version oder kommt das erst, dass du das auch übers Terminal starten kannst und dann so eine minimale Version davon nur geholt wird?
Ich meine auch, da was gehört zu haben, aber ich habe das mal so verstanden, dass es so ein Preview-Feature ist, ne? Das müsste ich nochmal recherchieren. Guck mal, dann gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das will ich mal recherchieren, ob man das nicht irgendwie so benutzen kann.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so schnell, aber da gab es auf jeden Fall was und auch wenn sie uns noch immer nicht eingeladen haben, da ist ja auch Fleet irgendwann.
Ja, aber da muss ich sagen, da hatte ich in einer Hackathon. Hackergarten-Session, mit jemandem zu arbeiten, der eine Fleet-Lizenz hat. Ja, so geil fand ich das jetzt auch nicht. Hat genauso lange gedauert, die Projekte reinzuladen wie mit IntelliJ.
Okay, dann ist natürlich doof, ja.
Ja, also vielleicht ist so, wenn du so kleinere Projekte hast, in so Form von Microsoft, ist das wahrscheinlich cool, aber da habe ich bei IntelliJ jetzt auch kein Schmerz damit. Also ich, ja, abwarten, wie sich das entwickelt.
Das, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das will ich auf jeden Fall mal
Ja,
ausprobieren,
ich
was
will
die
es auf
sich
jeden
da
Fall auch mal ausdenken.
ausdenken.
also ich habe jetzt nur zugeguckt, ne? Das ist auch
Ja.
nochmal was anderes, als wenn man das selber ausprobiert.
Gut. Atom nähert sich dem Ende. Dafür passiert bei einem anderen Tool, was du gerne verwendest.
Genau, und
Was
zwar,
war's?
ich hatte ja glaub, in der letzten oder vorletzten Folge angeteasert, dass Thunderbird angekündigt hat, dass sie auch mal eine Mail-App für den Android anbieten wollen. Ja, und gestern ist rausgekommen, und zwar Kanoi Mail wird das neue Thunderbird on Android. Und die ersten Schritte sind halt, dass das halt unter der Mozilla Foundation Umbrella kommt. Die Repositories werden umgezogen. Und mit den nächsten Versionen soll halt K9 Mail halt auch einen Thunderbird Touch bekommen. K9 Mail habe ich vor 2, 3 Jahren genutzt. Habe ich es aber runtergeschmissen vom Handy, weil da keine Updates mehr kamen. Und erst letztes Jahr kam halt ein riesen Update-Paket und durch die Meldung habe ich mir K9 Mail wieder rauf installiert. Und ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. Ich hatte zwischenzeitlich Fairmail benutzt, aber das ist jetzt aus dem Play Store rausgeschmissen worden, weil irgendwie ja, Google da meinte, irgendwas wurde da verstoßen. Deswegen da brauchte ich sowieso Ersatz. Darum fand ich diese Meldung mit dem Thunderbird und Android eigentlich ganz cool. Ja gut, es ist K9 Mail geworden, habe ich wieder draufgepackt und bin ich mal gespannt bei den nächsten Updates, wie sich das zu Thunderbird on Android entwickelt.
Genau, was wir vielleicht auch in die Shownotes packen könnten. Ich habe einen Artikel gefunden auf Heise. Mit einem der Entwickler wird darüber gesprochen, warum das jetzt erst so lange gedauert hat und was sie sich so davon versprechen. Von daher fand ich ganz interessant. Also sie haben wohl ein bisschen auch bei K9 ihre Nutzerbasis mal verloren, weil sie die Power-Nutzer so ein bisschen verprellt haben, sind da aber wohl so mittelfristig wieder dran, da nachzuliefern und können jetzt natürlich auch auf die Ressourcen von den Thunderbird-Leuten zugreifen, um die ganze App so ein bisschen schöner zu machen.
Also wie gesagt, ich bin gespannt. Aber noch mehr hat sich in der Mozilla Family sich getan.
Ja, und das kam auch am gestern raus. Firefox hat ein bisschen was umgestellt, was ganz viele Firmen unglaublich freuen wird, denn sie haben die sogenannte Total Cookie Protection aktiviert. Und die soll dafür sorgen, dass der Firefox zukünftig nicht mehr zulässt, dass Seiten auf Cookies von anderen Seiten zugreifen können. Ne, ist ja sowas, was gerade so in der Marketing- oder Werbebranche ganz toll gefunden wird, dass ich mir auch andere Cookies angucken kann. Dann kann ich nämlich so ein bisschen besser auswerten, wer da auf meiner Seite ist und was ich dem anzeigen soll. Und Firefox will das zukünftig verhindern. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich war schon wieder fast kurz davor, mir Firefox wieder zu installieren. Aber ja, irgendwie so einmal im Jahr habe ich so ein paar Firefox-Wochen. Aber irgendwie verliert er mich dann auch irgendwann wieder.
Oh.
Womit surfst du durch die Gegend?
Ja, mit Firefox.
Echt, die ganze Zeit?
Ja. Ich habe nur ein Chromium, beziehungsweise sogar ein Chrome, wegen zwei Sachen. Wegen Microsofts Teams. Und ey, keine Ahnung, also was die Entwickler bei Microsoft Teams geraucht haben. Also unter Chromium funktioniert das nicht. Der will wirklich einen Chrome haben. Also das ist der einzige Grund, warum ich einen Chrome auf uns habe. Und ich habe ein Chromium für Jitsi, weil generell Videokonferenzsoftware eigentlich auf Chrome-Basis halt besser funktioniert als auf Firefox-Basis.
Ja.
Also frag mich nicht, warum. Ist so. Aber das bei den Microsoft Teams, also ich fange wieder mit Team-Ranting an. Was man da geraucht hat, dass man wirklich Chrome verlangt und nicht Chromium, das ist für mich nicht verständlich.
Ja, das ist wahrscheinlich, also wer weiß, was sie da für Probleme haben, aber eigentlich, ich dachte eigentlich, dass es, was Features angeht, nicht so ein Unterschied ist. Vor allem, die stellen doch ihren eigenen Browser auf Basis von kannst du denn Edge nutzen?
Ja, nicht unter Linux, ne?
Ist er nicht unter Linux?
Das wäre mir neu.
Unter Mac?
Das wäre mir neu. Aber ich, machen wir mal hier Live-Searching. Seid dabei, wo die Sandra was Neues lernt? Nein. Seit Dezember letzten Jahres kann man das sogar unter Linux installieren. Ja, aber wieso sollte ich mir Microsoft Edge reinholen?
Der soll, also ich kenne Leute, die den ganz gut finden.
Ja, die finden wahrscheinlich auch Teams gut.
Nee, da gibt's niemanden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, ich kenne da jemanden. Der blieb bei mir im Haushalt.
Ja gut, das ist dann hier Stockholm-Syndrom oder
nee. So. Ja, das habe ich mir auch in Erinnerung. Aber wer findet ja generell Windows gut? Also das ist halt, ja.
Aber dann bitte einmal ausprobieren, ob das dann mit Edge klappt.
Ja gut, das will ich dann machen. Dann ich werde berichten.
Hausaufgabe. Genau. Während die Pilzsoße vor sich hin köchelt.
Genau. Aber die ist voll lecker, die Pilzsoße.
Ich bin gespannt auf das Rezept.
Ja, ich auch. Weil ich habe eigentlich aus Versehen ein veganes Rezept rausgesucht und habe ich dann halt ganz viele Notizen gemacht, um die Sachen halt nicht vegan zu machen.
Okay. Deshalb raspel ich da immer noch so ein bisschen Hackfleisch rein.
Nein, ich habe gesagt, nicht, also es ist schon fleischlos, aber es ist halt nicht mehr vegan.
Ja, ist auch okay.
Ja. Ja, weißt du, bevor ich vegane Sahne reintue oder vegane Milch, da kann ich auch richtige Milch reintun.
Ja, wobei ich zum Beispiel Hafermilch, darf man ja nicht, diesen Haferdrink, darf man nicht mehr Hafermilch nennen, eigentlich ganz gerne mag. Ich mache den sogar manchmal selber.
Ja gut, also das ist ja in Ordnung, aber ich, ja. Okay, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau, bevor wir wieder die Kategorie zurückverlassen, genau. Haben wir nämlich noch einen Tipp für euch. Beziehungsweise ganz, ganz viele. Da bin ich nämlich gestern drauf gestoßen, fand ich mega. Wenn ihr, ich glaube, es ist allerdings nur im Chrome unterwegs seid und euch mit den DevTools da rumschlagt, gibt es die sogenannten DevTools-Tipps. Und, die gibt es sogar, sehe ich gerade, gibt es für jeden Browser sogar Sachen da drin. Und das sind 100 Tipps wohl, mit was man so mit den DevTools machen kann. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie leicht es ist, da Screenshots zu machen. Vielleicht musste ich auch lange keine Screenshots mehr machen, aber da steht alles Mögliche drin. Und also gerade wenn ihr jetzt so ein bisschen Webentwicklung macht und ja dann ab und zu ja vielleicht doch mal mit den DevTools arbeiten wollt, da ist jede Menge drin, wo ihr auf jeden Fall was findet, was ihr noch nicht wusstet. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch sonst, ich meine, auch wenn man Backend ist, muss man ja ab und zu mal das Frontend sehen.
Aber nur ab und zu mal.
Ja.
Ja, genau. Hast ja recht. Ja, ich habe sogar auch schon mal die DevTools benutzt.
Versehentlich bist du auf der Tastatur ausgerutscht. Dann war dann das Fenster.
Ja, genau. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll.
Ja. Nächstes Mal schon, also auch gerade, kann ich jetzt mal nur empfehlen, gerade wenn du so der arme Backend-Entwickler bist oder die arme Backend-Entwicklerin und musst auf einmal irgendwas mit CSS oder
so. Oh Gott, Albtraum. Kryptonit.
Das ist aber in den DevTools richtig cool, weil du kannst im Browser live CSS schreiben.
Das stimmt. Und ich finde, was ich auch sehr cool finde, dass er mir dann anzeigt, mit den Abständen und sowas von den ganzen Kästchen und so. Das ist dann auch schön angezeigt. Und dann komme ich mir nicht so vor wie ein kompletter Idiot.
Genau. Und das kannst du wirklich, also das ist wirklich ganz nett. Du kannst auch Werte ändern. Ne? Also wenn du schon was drin hast und mit den Abstand vergrößern, verkleinern, kannst du dann da drin arbeiten, du kannst Farbwerte rauskopieren. Da sind richtig viele coole Sachen drin. Also ich würde das jedem, auch Backend-Menschen, so ein paar grundlegende Dinge sind da gar nicht so schlecht. Je nach System ist es leichter, da gerade im Browser ein paar Sachen auszuprobieren, bevor man jedes Mal, wer weiß was, starten muss.
Ich sehe gerade, wir hätten eigentlich wegen einer tollen Überleitung unsere Themen anders sortieren sollen.
Ja, aber das passt ja aber noch. Ich versuche ja gerade wieder uns dahin zu biegen.
Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ja, jetzt ist natürlich fast unmöglich, weil jetzt hast du ja quasi schon auf
du der Meta-Ebene. Du weißt was, ich mach mal hier live, zock, guck mal, zack, bumm, Agilität.
Live. Ach so, meinst du das? Ich wollte jetzt zu dem anderen Thema, ja. Hey. Aber das ist ja shameless Self-Promotion.
Ja, und?
Ich habe für die Sandra einen Blogartikel geschrieben.
Genau. Sandra hat gesagt, sie möchte gerne hier für Frontend für Dummies haben.
So ungefähr, genau.
Okay, wir haben es dann anders genannt. Wir haben es anders genannt, aber...
Ich glaube, sogar auf die Idee hat mich der Georg gebracht. Aber worum ging's? Also ich habe auf meiner Seite einen Artikel geschrieben, Frontend 1x1 für Backend-Devs. Der Titel ist für Sandra, die ist nämlich der besser als ich. Ich habe nur sowas, Frontend für Backend oder sowas geschrieben. Und dann kommt die Sandra, nee, das vermarktet sich nicht. Und ich habe mir überlegt, was muss man eigentlich machen oder wissen, wenn man als Backend-Pilz wie die Sandra auf einmal mit so einem Frontend-Projekt konfrontiert ist und das starten möchte. Und da habe ich sehr oberflächlich, also da sind auch ein paar Sachen bewusst nicht ganz vollständig drin, bevor mir jetzt die anderen Frontend-Experten auf die Finger hauen, mal zusammengepackt, woran man sich so orientieren kann.
Also ich finde das super und klar, ein paar Sachen fehlen, aber das soll ja auch ein 1x1 sein. Ne? Ich meine, wo wir das 1x1 in der Schule gelernt haben, dann haben wir auch nicht über Logarithmen und was weiß ich, was Brüche geredet. Ne?
Ja.
Deswegen... Nee, aber ich bin gespannt, was da nächstes kommt. Und da ich am neuen Talk arbeite, komme ich an das Frontend-Thema auch nicht so ganz vorbei. Deswegen ist das für mich schon spannend. Und genau. Ich habe mich ja schon von meiner Idee mit dem Maven Frontend-Plugin ja schon vor 2-3 Jahren ja schon verabschiedet. Und da hat der Daniel auch zu Recht mir den Kopf da gewaschen.
Ja, das ist ja so. Also, ja, genau, das ist ja so die absolute Unart, aber... Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen,
bitte.
Was im Artikel steht. Wenn ihr im Backend unterwegs seid und ihr müsst so ein Node-Projekt starten, habt ihr einen ganz großen Vorteil bei JavaScript, nämlich es gibt in jedem halbwegs vernünftig zusammengeklöppelten Projekt eine Package.json. Und die Package.json ist ein Quasi-Standard. Ja, ich glaube nicht, dass sie standardisiert ist, deshalb sage ich Quasi-Standard. Aber da im Endeffekt man nicht ganz an NPM, das ist der Package Manager oder Dependency Management Tool und Script Management Tool vorbeikommt, ist das quasi die Datei, wo alles drinstehen sollte, was für euer Projekt wichtig ist. Ja, das ist das eine, was ihr wissen müsst. Und das nächste, was ihr wissen müsst, ist die Node-Version, mit der ihr startet. Das ist nicht ganz so kritisch wie bei Java. Ne? Also wenn du jetzt ein Java 10 Projekt mit Java 8 starten willst, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen. Node ist da normalerweise viel, viel, viel flexibler. Naja, auf jeden Fall habe ich dem Artikel dann geschrieben, wie man mit NPM oder dem Package Manager der Tool, der Wahl die Dependencies installieren kann, auch wie man rausfindet, welcher Package Manager wahrscheinlich gerade im Einsatz ist, also ist es jetzt Yarn oder ist es NPM, wie man das Ganze installiert und wo man gucken muss, wie man die Sachen startet. Ne, da gibt es nämlich in der Package ist normalerweise so ein Skriptblock, wo die Skripte sind, die hoffentlich halbwegs vernünftig benannt sind, wie man so ein Projekt starten kann. Das ist immer, ist mir beim Schreiben aufgefallen, dass es automatisch opinionated ist, sobald du auch dich an die Standards hältst, weil ich immer noch ein Projekt kenne, wo es anders gemacht ist. Also im Zweifel kommt man am Gespräch mit dem Frontend-Entwickler im Team nicht vorbei. Aber es sind so, ich sag mal so ein erster Einblick, wie man schon mal gucken kann und wo man vielleicht mal fragen kann, hey.
Ja. Zumindest weiß ich jetzt als Backend-Entwickler, welche Fragen ich dem Frontend-Entwickler stellen sollte.
Ja, wenn es nicht dokumentiert ist, wobei das soll ja vorkommen, dass Projekte auch mal nicht dokumentiert sind, von daher.
Kommt ganz selten vor, aber es kommt vor.
Genau, also wie gesagt, Package.json ist ein super Start, dann gibt es noch so Dateien, so eine NVM-RC, wo oft die Node-Version drinsteht, mit der man arbeiten kann. Genau, und dann geht das. Und ich schreibe auch einen zweiten Artikel bereits, da geht es dann ein bisschen genauer in die Package.json, weil da sind noch mehr Informationen drin. Aber wenn ich das jetzt auch noch reingeschrieben hätte, dann wird der Artikel doppelt oder dreimal so lang. Das wollte ich vermeiden. Ja.
Mega. Also ich freue mich über die Nachhilfe. Und ja, Daniel, du bist fest daran arbeiten, ne? Frontend-Pilz aus mir zu machen.
Ja, ich muss sicher, ne? Sollen wir eigentlich noch thematisieren, warum ich das so toll finde, wenn du in deiner Maven-Datei deinen Frontend startest?
Ja, bitte.
Weil du hast jetzt schon... Also erstmal, es ist für mich grundsätzlich okay, wenn du sagst, du hast, kannst irgendwie über deinen Maven-Job auch dein Frontend starten. Ne? Also wenn dein Projekt das so entschieden hat, weil ihr sonst nicht glücklich werdet, dann macht das halt. Ne? Ich frage halt immer nur die Backend-Leute, wie sie es fänden, wenn das Backend jetzt über NPM gestartet würde. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, Sandra, das Backend ist nicht so wichtig bei uns, weil die Kunden sehen ja das Frontend. Aber wir haben hier in NPM haben wir eingebunden, dass dein Maven gestartet wird. Da kannst du hier über NPM alles machen. Und da würde ich sagen, der Standard-Backend-Entwickler wirft die Tastatur ja, und fängt an zu fluchen. Und so ist es halt für einen Frontend-Entwickler andersrum. Wenn man diese Build-Projekte hat, wo man dann in Gradle oder Maven irgendwie so den Frontend-Setup mit reinbaut und alles so miteinander verdrahtet, was wahrscheinlich sogar auf der Laufzeitumgebung gar nicht mehr zusammenhängt.
Ja, also das war ein gutes Argument und ja, ich war halt zu sehr mit der Backend-Brille unterwegs.
Ich finde halt auch so aus Respekt, also wir akzeptieren ja alle, dass es ein Backend und ein Frontend gibt und beides hat so seine Herausforderungen, ne? Und jeder möchte ja mit seinen Tools, die möglichst standardisiert sind, in einem modernen Setup arbeiten. Und in der Sekunde, wo dir quasi der Frontend-Pilz oder der Backend-Pilz vorschreibt, wie du zu arbeiten hast, weil es in seinem Ökosystem irgendwie passt. Naja, finde ich, dann lässt es so ein bisschen
Asche über mein Haupt.
Es sei dir verziehen.
Ja, aber nee, im Endeffekt hast du recht. Nichtsdestotrotz hat mich das Thema so ein bisschen zu nachdenken gebracht. Und ich bin erstmal, also das Thema reift noch bei mir, aber so mein Zwischenstand ist, wenn du wirklich so One Command haben möchtest, die das einfach alles komplett durchbaut, Frontend und Backend, da kommst du aus meiner Sicht gerade nicht an einen Shell-Skript vorbei.
Genau. Finde ich zwar auch nicht so schön. Ich glaube, es findet niemand so schön. Ne? Ist immer komisch, wenn du so ein Make-File oder Shell-Skript hast, das alles macht. Aber ja, das ist, glaube ich, wäre der Standard dann.
Ja. Ah, Make-File habe ich sogar noch nicht gedacht. Das wäre auch nochmal. Ach, guck mal, am Ende machen wir wieder Makefiles.
Ja, sowieso.
Ja.
Also man muss halt gucken, was jeweils passt. Aber ich glaube halt, wenn du heute ein halbwegs modernes Frontend baust, dann ist das unabhängig vom Backend deployed. Das ist irgendwo, also wenn du richtig hip bist in einem CDN, aber auf irgendeinem HTTP-Server liegt das Frontend und...
Da gebe ich dir recht. Man kann darüber diskutieren, ob das, also von deployable auf jeden Fall... Man kann darüber diskutieren, ob das Frontend-Code und das Backend-Code nicht vielleicht sogar im selben Git-Repo liegen sollte. Weil das.
Ja, das ist dann wieder, genau. Das finde ich ja okay. das ist halt immer, hängt so von den Projekten und alles ab. Ne? Also hat alles seine Für- und Vorteile und Nachteile. Ich meine, ich fände, also du solltest halt alle Software-Artefakte, die zu deinem System gehören, irgendwie gleich behandeln. Also wenn du sagst, okay, das Frontend liegt mit unserem, keine Ahnung was, Microservice in einem Repository und ansonsten liegen alle unsere Microservices in eigenen Git-Repositories, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Ja, wenn du eh einen Monorepo-Ansatz fährst oder einen Monolithen hast, ja, so what?
Ja, spannendes Thema.
Ja, finde ich auch. Und das ist.
Aber vielleicht kann ich nächste Folge mehr dazu erzählen, denn ich bin gerade zu dem Thema einen Vortrag am Vorbereiten und der ist noch nicht fertig. Aber bis zur nächsten Folge wird der fertig sein müssen, weil ich einen Tag später den Vortrag halten muss.
Dann machen wir live in der Folge die Probe.
Ja, warum nicht? Zumindest zum Thema Frontend kann ich dann hier meine Gedanken hier ausbreiten und du kannst sie auseinanderpflücken.
Na, das ist. Also ich glaube, man muss immer dem anderen, genauso auch den Leuten, die in der Infrastruktur vielleicht mehr machen oder die so eine Cloud-Infrastruktur hochfahren, die sollten alle mit den Tools und den Umgebungen arbeiten, mit denen sie das am besten können und die so halbwegs standardisiert sind. Weil nur so macht es ihnen Spaß und nur so findet man Leute, die damit arbeiten können und wollen. Und alles andere ist halt meistens so Murks, wo sich irgendwelche sehr durchsetzungsstarken Leute dann meistens irgendwie durchgesetzt haben, weil sie halt alles über Gradle oder Maven starten oder doch alles mit NPM machen wollen.
Ja, das ist, ja. Ja, also vor 10 Jahren, da war es zum Beispiel total modern, das Word, das Earfile mit Hilfe von Maven halt zu deployen. Und dann hat es so ein Profil gehabt, Test, Profil Production und Profil Dev. Und da habe ich den Leuten auch gesagt, ey Leute, Maven heißt Build Tool, nicht Deployment Tool.
Ja.
Also ja. Das ist das. Also, ja, eigentlich hätte ich das besser wissen müssen, aber ja. Manchmal braucht man auch mal jemanden, der den Spiegel vorhält. Danke, Daniel, genau. Dafür.
Immer, ja, ich glaube, vielleicht ist das ja das ganz Gute, dass wir so aus. Also, ich meine, ein bisschen Backend kann ich ja auch, aber ich spiele auch gerne den Erklärbär.
Ja, alles gut. Machen wir doch alle gerne.
Ja. Und wie gesagt, der zweite Artikel ist quasi schon in der Mache. Da. Ist eigentlich ganz spannend, wie sie das Ganze machen und ja, auch, dass man halt da im Node-Bereich so einen Quasi-Standard hat, ne? Weil das ist mir eigentlich beim Schreiben erst aufgefallen, das ist ja sogar besser als in der Java-Welt, wo du ja theoretisch mit Maven und Gradle so komplett unterschiedliche Wege gehen kannst.
Ja, aber ich würde Maven schon einen Quasi-Standard nennen, zumindest in meiner
Ja, genau. Das stimmt, aber auch, weil Gradle ja, wenn du ins Maven Repository publishen musst, sowieso die richtigen Artefakte produzieren muss, damit du das kannst.
Ja, ich glaube, Gradle hat aber auch das Problem, das ist halt der große Vorteil von Maven aus meiner Sicht, jedes Mal, wenn du eine Vision hochziehst, da irgendetwas ist immer kaputt. Und dieses What the fuck-Erlebnis habe ich bei Maven halt weniger. Aber ich gebe auch zu.
Ja, aber ich wollte gerade auf was anderes hinaus. Also ich meine, der Standard ist ja in den Repositories, und jetzt bin ich auf dünnem Eis, also bitte korrigiere mich, wenn ich Unsinn sage, dass es eigentlich auf Maven basiert.
Ne? Also das schon, ja. Die haben sich irgendwann mal für eine Repository-Struktur entschieden, die heißt halt Maven-Repository-Struktur, weil das halt Maven derjenige war, das erfunden hat. Und das ist halt das quasi Standard, weil du halt so ein Central heißt, Maven Central, wo du halt alle Java-Artefakte halt hast.
Genau, und dann hast du eine POM da drin und du hast Meta-Inf-Gedöns und all sowas drin.
Und Gradle geht halt, will das halt davon auch profitieren von diesem Ökosystem, aber die haben zwar eine andere Schreibweise, aber die sind trotzdem an dieser Gruppe die Artefakte, die im Version, also dieses Dreiergespann halt gebunden. Dass sie das jetzt irgendwie anders ausdrücken, ja, das ist halt dann jetzt deren Eigenheit, aber ja, die bauen halt auf dem Maven-Struktur. Und ich meine, das war aus damaliger Sicht eine große Bereicherung, dass ich keine Jar-Files mehr in mein Versionskontrollsystem ablegen musste, sondern halt eine zentrale Stelle hatte, wo ich mir die halt ziehen konnte. Also ich fand das schon ein großer Schritt.
Genau, und deshalb, also wie gesagt, am Ende das Artefakt, das Jar sieht ähnlich aus, was rauskommt, ne? Was du dann was das Ergebnis von deiner Anwendung ist. Und das ist eigentlich bei Node nicht viel anders mit NPM, ne? Weil diese Package.json, die enthält die Metainformation. Und wenn du in einem der Repositories, und die meisten wollen halt bei NPM das publishen, oder bei jemandem, der halt, der ihren Format unterstützt, kommst du an dieser Package.json nicht vorbei. Dann gibt es andere Tools, die ergänzen da was und keine Ahnung was, machen da was, aber die Grundstruktur brauchst du. Und das ist halt das Coole, weil du auf Basis dieser Datei halt in Node-Projekten zumindest oder in JavaScript-Projekten arbeiten kannst. Das ist eigentlich ganz ähnlich, wie in der Java-Welt. Da hat sich Maven durchgesetzt, oder als Standard etabliert, oder Teile von Maven als Standard etabliert, und in JavaScript-Land ist es halt NPM.
Ja.
Gehen wir raus aus der Vergangenheit,
genau. Blicken wir in die Zukunft. Genau, rein in die Zukunft. Ja. Demnächst machen wir nur noch Mainframe-Programmierung.
Gleich schon mal die Meinung mit dazugeben, damit jetzt, ihr könnt jetzt schon zum nächsten Thema, die Meinung von Sandra kennt ihr jetzt schon. Nee, ich hole mal die Hörer ab. Es geht um einen Blogartikel, den wir gut fanden oder den wir lesenswert fanden. Nämlich, der ist von der Cozentric veröffentlicht worden und da vom Rainer Fehns. Der Rainer ist da der Chef oder Vorstand. Und auch wenn der natürlich sicherlich als Vorstand noch sehr viele Business-Themen und Management-Themen hat, beschäftigt er sich auch immer mal wieder mit technischen Themen, und der hat darüber geschrieben, über die Zukunft der IDEs aus Sicht eines Java-EE-Entwicklers, weil das war ja früher mal, oder vielleicht ist man das immer, vielleicht wird man das nicht mehr los, wo es darum ging, dass der Trend wohl weggeht von der klassischen IDE, laut Gartner, zitiert er hier jedenfalls, und immer mehr hin zur browserbasierten IDE. Und in dem Artikel erklärt er halt, okay, was heißt das, was sind das für Vorteile, was sind das für Nachteile, ja, und gibt so einen Überblick, was es da so schon gibt auf dem Markt.
Ich glaube, sein Fazit war gewesen, dass es die Zukunft sein könnte, ne?
Ja, es hat halt viele, viele Vorteile, ne? Es ist jetzt aber nicht so ein reiner Artikel, das finde ich wirklich gut an dem Artikel, wo es geht nicht nur darum zu sagen, boah, das ist jetzt der neue Trend, das machen jetzt alle, sondern er setzt sich da kritisch mit auseinander. Und ich habe da so rausgezogen, ja, es gibt sehr viele Plattformen, die jetzt in diese Richtung gehen, und es gibt diesen Trend, dass wir diese Cloud-basierten oder Browser-basierten IDEs in der Zukunft öfter sehen werden.
Zum Teil sind sie auch praktisch, zumindest wenn ich auf GitHub oder GitLab halt browse und halt generell durch den Code navigieren möchte, dann ist es für mich auch schneller, einfach so eine Cloud-Idee aufzumachen, als halt zu klonen und das bei mir lokal halt aufzumachen. Ne? Da ist man halt ja. Definitiv halt schneller. Aber entwickeln, sag mal so, der geht ja auch darauf ein im Artikel, warum das gerade auch für Enterprise-Firmen, also für Enterprise-Entwicklungen halt interessant ist. Und das ist ja schon immer in großen Unternehmen halt das Thema gewesen, wie sie die Entwicklungsumgebung halt standardisieren können für alle Entwickler.
Ja.
Und da gab es halt diese Idee mit diesem Remote-Desktop und vorinstallierten Eclipse, wo dann nur bestimmte Plugins drin waren. Und das ist halt für Leute, die so drauf sind, ja ein feuchter Traum, ja. Machst du einen Browser und los geht's, ne?
Wobei ich nicht weiß, ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Also das eine ist, ich habe den vorgefertigten Rechner, auf dem ich keine Rechte habe, und da läuft halt nur ein Eclipse drauf mit den Plugins, die da irgendjemand drauf kopiert hat, ja. Und da muss ich damit arbeiten. Und wenn ich richtig Pech habe, kann ich nur remote auf diese Kiste zugreifen, weil die steht in einer ganz anderen Stadt oder ganz anderen Gebäude. Und ich muss damit arbeiten. Das ist ja so, sagen wir mal, ich würde vermuten, der ein oder andere, der für Versicherungen arbeitet, hat das schon erlebt. Ja, und unglaubliche Spaß damit gehabt, wie viele Kaffeepausen man braucht, wenn man gerade mal was öffnet oder kompiliert oder Test startet. Und das andere ist ja dieses Browser-basierte, wo ich eben nicht weiß, ob die Unternehmen das mitmachen, weil das ist ja dann unsicher, in Anführungszeichen.
Das stimmt auch nicht so ganz. Es gibt mittlerweile ja, differenziert. Wenn große Unternehmen halt in die Cloud gehen, wie zu AWS oder Azure. Was hält sie davon ab, so einen cloud-basierten Ansatz in AWS zu benutzen?
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Das, und wenn AWS halt das hinkriegt oder Azure halt, die sagen, hey, ich habe hier, du hast sowieso deine Anwendung schon bei mir laufen, ich kann dir auch die ganze Continuous Delivery Pipeline hier anbieten und dein Entwickler kann halt direkt halt bei uns im Browser arbeiten, also das ist, der Vergleich hinkt da an der Stelle nicht. Wenn die Leute, wenn sie aber jetzt nicht in die Cloud gehen wollen und so on-premise, dann gibt es da auch mittlerweile auch genügend Anbieter, die sagen, hey, ich kann auch so eine cloud-basierte Entwicklungsplattform halt auch on-premise halt anbieten. Und hast dasselbe halt in grün.
Ja gut, doch, das stimmt, hast du recht, ja.
Ich weiß halt nicht, also ich bin, also gut, es liegt wahrscheinlich, da ich halt, ja, keine Ahnung, ich bin gehört zu denen vielleicht, also es gibt wahrscheinlich Leute, die das gut finden, Ansatz, die auch damit arbeiten können. Ich bin eher da im eher künstlerisch veranlagt, weil ich gerne meine Sachen halt irgendwie individuell halt konfiguriert haben möchte. Da, also für mich fühlt sich das dann halt an wie, also ich fühle mich da in meiner Arbeitsweise halt bisschen eingeschränkt. Was ich ja auch schon jetzt auch vermehrt auch gelesen habe, ich glaube, dass du halt dann direkt halt halt im Git-Repo halt arbeitest und das triggert halt sofort was in der Produktion halt an. Und wie gesagt, das oder in der Testumgebung, das fühlt sich für mich so an, wie ich programmiere direkt auf dem Mainframe, ja. Deswegen auch der Vergleich an der Stelle.
Ja, wobei, es ist ja, also was ich dazu mal sagen muss, ich habe das mal bei kleinen Projekten ausprobiert. Also wirklich auf dem Tablet bin ich hingegangen, in mein GitHub-Repository, habe einen Branch erstellt und dann die IDE im Tablet, im Browser geöffnet. Ja. Und dann war das Coole, dann hat der sich die Settings von meinem VS Code geholt und ich hatte quasi meine IDE, meinen Editor, so wie ich den konfiguriert habe, mit Theme, mit allem. Fertig. Ne?
Okay.
Konnte ich drauf arbeiten, war gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett den ganzen Tag drin arbeiten könnte. Das will ich jetzt gar nicht mal anfangen, die Diskussion, aber ich konnte auf jeden Fall drin arbeiten. Wenn ich committed oder wenn ich gespeichert habe, war das quasi wie ein Commit, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ist ein paar Wochen schon oder Monate schon her. Aber das war schon eine ganz nette Erfahrung. Und dann konnte ich natürlich auch irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich hier gearbeitet, jetzt teste ich das irgendwo und deploy es vielleicht auf der Testumgebung oder so und merge es dann in meinen Main-Branch. Ja? Ich will jetzt noch nicht über Branch-Based Development sprechen.
Nee, ist gut.
Jetzt gar nicht so schlecht in diesem
Setup. Also wie gesagt, ich verteufel die Cloud-basierten Ideen auch nicht. Wie gesagt, also wenn ich durch GitHub browsen muss und mir den Code anschauen muss und zwischen den Code halt springen muss, dann benutze ich auch gerne die Cloud-basierten Ideen, weil ich dann einfach schneller bin, das zu erfassen, als wenn wir es zu klonen, das bei mir lokal anzuschauen. Aber das jetzt wirklich zu entwickeln, ich müsste es einmal ausprobieren. Aber ich tease mal, ich werde die nächsten Wochen mich mit den näher beschäftigen, weil ich helfe, ich werde nämlich die nächsten Wochen für ein Open-Source-Projekt bewusst cloud-basierte IDEs benutzen, auch in Remote-Pairing. Und deswegen kann auch sein, dass ich dann in 2-3 Wochen halt auch anders drüber denke.
Ja.
Was deine Experience angeht, du benutzt ja lokal ja auch in Visual Studio Code. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal was anderes als jemand wie mich, der halt hauptsächlich in IntelliJ arbeitet. Für mich fühlt sich das immer so halt nicht wie meine IDE an. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, warum bei dir das eher nativer vorkommt als bei mir.
Das kann sein, wobei IntelliJ hat ja auch jetzt dieses Gitpod-Format, was sie unterstützen, ne?
Ja.
Womit du arbeiten kannst. Und ich muss dich korrigieren, ich mache den Großteil des Tages in IntelliJ. Meine privaten Projekte mache ich eher in VS Code, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Was aber dann auch interessant ist, und das kam jetzt vorgestern raus, ist dann der Artikel vom Jonas Hecht, der quasi so ein bisschen Follow-up gemacht hat, wo es so ein bisschen drum ging, hey, wie kann man denn Developer-Setups heutzutage richtig machen, ne? Und da bietet jetzt auch wieder VS Code ja diese Remote-Container-Extension. Und das fand ich auch beim Rumspielen, also ich habe das echt nur nach dem Lesen des Artikels mal kurz ausprobiert, ganz nett. Da kannst du im VS Code, wenn Docker läuft, dir eine Umgebung hochfahren, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt dieses Docker-File hier nehmen, das soll jetzt gestartet werden und auf dem arbeitest du dann lokal. Das heißt, nehmen wir mal unser Beispiel hier, was ich in dem Artikel hatte, ne? Du bist in einem Frontend-Projekt, du willst dir aber eigentlich lokal kein Node installieren und den ganzen Geschiss, dann startest du quasi so einen Remote-Container, also so einen Dev-Container hier und ja, sagst halt, okay, ich brauche jetzt einen Docker-File, wo das alles drin ist. Und dann kannst du drin arbeiten. Und wenn du das Terminal aufmachst, bist du in deinem Container direkt drin. Das kannst du auch alles ohne dieses Tooling. Aber das fand ich jetzt echt ganz nett, dass du so arbeiten konntest. Und gerade lokal halt einfach mal mit deiner, ohne große Anpassung, was machen konntest.
Ja, ich glaube, das klingt nach einem hybriden Ansatz, ne? Und ja. Ich meine, das Bedürfnis kann ich auch nachvollziehen, auch wenn Container mal weiter fortschreitet, es ist unter Windows immer noch, höre ich viel zu oft, dass es immer noch Probleme bereitet. Dann hast du mit Mac, mit den M1 am Anfang, gab es auch mit den Containern Probleme und so lagerst du halt das Problem von deiner lokalen Geschichte halt aus.
Ja.
Also von dem Grundsatz finde ich das halt gut, die Frage, also ich sehe, also ich gebe zu, ich gehöre zum Team lokal. Ich habe einfach zu oft die schlechte Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich von Netzwerk halt abhängig bin, das kann auch ein deutsches Ding sein, weiß ich nicht. dass ich einfach gefrustet war, wenn halt diese blöde Netzwerkverbindung halt nicht stabil ist, ne? Und deswegen vielleicht ich so diesen Ansatz fahre, okay, ich versuche halt so viel wie möglich halt bei mir lokal zu halten. Mir ist schon bewusst, dass es halt auch, dass auch seine Grenzen hat. Aber ich kann diese Anforderungen halt verstehen oder auch den Hype darum oder dass man das toll findet, weil ich habe, und das geht auch in diese Richtung von diesen großen Enterprise-Unternehmen. Ich brauche auf einmal keinen performanten Rechner, weil das sowieso halt außerhalb meines Rechners halt gestartet wird. Ich könnte mich wahrscheinlich mit diesem hybriden Ansatz sogar eher anfreunden, als alles browserbasiert zu machen.
Ja, weil ich meine, der hybride Ansatz ist ja eigentlich gar nicht browserbasiert, weil was machst du? Anstelle, dass du deinen Rechner aufsetzt, lokal, also irgendwann brauchst du mal ein Netzwerk, ne?
Ja.
Also irgendwann musst du Java, JDK runterladen. Startest du das und stattdessen wird halt ein Container bei dir, ein Image runtergeladen und gestartet, wo dein JDK drauf ist, wo die Datenbank mit der richtigen Konfiguration drauf ist, wo vielleicht irgendein Dev-Key-Cloak irgendwo noch mitläuft, keine Ahnung, ja. Und damit kannst du halt dann im Container arbeiten. Du hast da die Umgebung, die du brauchst, um mit deiner Arbeit, Umgebung, mit deiner App oder Anwendung zu entwickeln, um die zu testen und so weiter und so fort. Und wenn du es irgendwann nicht mehr brauchst, schmeißt du halt die Dinger weg.
Genau, deswegen sage ich ja, das ist bei mir wahrscheinlich diese German Angst vom Netzwerk. Ja, aber also ich bin gespannt, wo sich das entwickelt. Ich meine, mit der Testcontainer Cloud gibt es ja auch andere Ansätze in der Richtung, aus Tests heraus. Deswegen, also ich bin dem Ganzen offen. Ich gebe aber auch zu, da mein Angsthund, der innere Angsthund, stellt sich mal die Frage, was ist es mit diesem Netzwerk? Aber ich gebe zu, mir kommt dieser hybride Ansatz kommt mir eher entgegen, als das alles browserbasiert zu machen.
Ja.
Oder
wenn
doch mal die
ihr,
Kurve
liebe Hörer,
kriegt,
noch
ne?
eine Meinung zu dem Thema habt, ja, alles gut, alles gut. Ich habe es ja auch alles lokal installiert. Ne?
Ja.
Aber liebe Hörer, wenn ihr noch eine Meinung zum Thema habt oder wenn ihr da andere coole Tools kennt, die wir mal ausprobieren sollen, dann schreibt uns gerne bei Mastodon oder Twitter. Oder im Discord.
Oder per Kontaktformular.
Ja, was auf jeden Fall funktionieren sollte.
Und wenn ihr eine Antwort erwartet, seit Wochen wir nicht antworten, dann kontaktiert uns über die andere Kanäle und dann ist was schiefgelaufen.
Genau. Genau, das heißt, eben hatten wir schon Discord, kommen wir zu dem Termin.
Genau, und zwar wir machen wieder ein Ready for Review am 22.07. um 19 Uhr im Discord. Und da würden wir mit euch einfach mal ein Review über die Folgen machen. Ab Folge 23, also inklusive 23. Wenn ihr gerne über vorherige Folgen sprechen wollt, auch kein Problem. Wir haben erstmal für das Viertelstunde angesetzt, aber beim letzten Mal haben wir auch festgestellt, dass wir auch mal gerne überziehen, in guter Ready for Review-Manier. Aber, also wir planen auf jeden Fall, eine Stunde ist halt auf jeden Fall zu nehmen.
Ja, da freuen wir uns.
Genau.
Kommen wir zu unserer Favoritenspalte, nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und ich habe Musik so betont, weil wir da so wenig von hatten, dass die Sandra das fast vergessen hatte, dass wir Musik drin haben. Aber Musik mitgebracht hat.
Genau. Ja, ich war gestern auf einem Open-Air-Konzert von Greta Van Fleet. Das war mega. Einmal Greta Van Fleet, falls Band finde ich richtig cool. Das ist eine junge Band, Anfang 20. Aber spielen schönen klassischen Rock. Und haben echt eine gute Show abgeliefert. Also wenn ihr... und ich war skeptisch. Erstmal, ich habe sie vor 3 Jahren gesehen. Da hat man gemerkt, dass sie keinen Bock hatten. Und also, da haben sie einfach nur ihre Show da abgezogen. Und aber gestern war das, da hat man den Musikern gemerkt, dass sie richtig Bock auf die ganze Geschichte hatten. Deswegen Greta Van Fleet so mein Musiktipp. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Musiktipp hatten, obwohl das da drin stand. Aber damit habe ich vielleicht dieses Archiv mit Anlauf gemacht. Und ich hatte letzte Woche auch das Vergnügen gehabt, ein neues Rammstein-Album reinzuhören. Rammstein Zeit heißt das. Also, Quatsch. Zeit heißt das Album von Rammstein, so. Und ich fand das vorherige Album auch schon gut, obwohl da eher Kritiken bekommen hat. Der Unterschied zu den vorherigen Alben ist, was ich sehr cool finde, ist halt, dass das Keyboard wieder mehr im Vordergrund steht. Ansonsten ist das halt ein Rammstein. Also entweder man mag sie oder man mag sie halt nicht. Das ist halt, ja, eine Vorliebesgeschichte. Ja, und dann, ja. Rammstein, ist das so dein Ding oder eher nicht?
Also wenn es läuft, ich würde jetzt nicht abschalten, aber ich würde jetzt auch nicht aktiv einschalten. Also ich habe da keine Beziehung zu. Also ist einfach so, ist okay, wenn es, also...
Ist für dich Radiomusik, ist, ja?
Ja, wobei die kommen ja nicht, wobei kommen die oft im Radio? Keine Ahnung.
Ich glaube, vor 2 Jahren sind die, glaube ich, öfters mal Radio, aber weiß ich gar nicht.
Ja, ich höre nicht so oft Radio, ist das Problem.
Na, okay,
deshalb,
gut.
Also ist okay, ja. Darfst du weiterhören?
Ist na, danke für deine Erlaubnis.
Ja.
Ja, dann habe ich wieder ein neues Brettspiel ausprobiert. Nämlich der Quacksalber von Quedlinburg. Und ich fand's mega. Das war so richtig so ein Spiel nach meinem Geschmack. Viele Regeln, viele If-Bedingungen. die anderen sind so ein bisschen verzweifelt und ich so, ja, ist ja voll logisch. Von daher so mein Spiel, also meine Entdeckung. Vielleicht so, was man da macht, also die Background-Geschichte ist, dass man halt im Mittelalter ist und so halt ein Quacksalber ist und man soll halt Getränke halt brauen. Und die Zutaten, die zieht man random halt aus dem Beutel und muss sie halt in seinen Kessel reinlegen. Und das Witzige ist, in diesem Beutel verstecken sich sogenannte Knallerbsen und wenn du zu viele Knallerbsen in deinen Topf halt reinpackst, dann explodiert dieser Topf. Und dann halt, ja, dann hast du halt bei der Auswertung halt Malus, bekommst nicht so viele Sachen wie die anderen. Ja, und dann wird halt, je nachdem, wie weit du kommst in deinen Kessel oder wie viele Zutaten du da reinbringst, da gibt es auch wieder Zauberzutaten, die da bestimmte Features halt haben. Kannst du halt neue Zutaten vom Markt kaufen, um in der nächsten Runde halt besser zu sein. Oder halt Punkte sammeln. Und ihr werdet euch wundern, der mit den meisten Punkten gewinnt bei diesem Spiel.
Verrückt.
Nein, echt.
Aber das ist echt gutes Spiel. Wir haben das auch. Wir haben auch die Erweiterungen. Und ist ein schönes Spiel. Macht Spaß.
Und das hat mich vom Spielprinzip so ein bisschen an Azul erinnert. Azul ist halt auch so ein Legesprett, nur das ist, glaube ich, mehr Interaktion mit den anderen, weil du hast halt so Teller, wo halt Fliesen ausgelegt werden und dann musst du dir aus den Tellern halt eine Fliesenfarbe nehmen und dann bei dir halt Fliesenmuster halt legen, nach bestimmten Kriterien, und dann kriegst du halt Punkte. Da ist vom Spielprinzip, fand ich, das ähnlich wie Quacksalber, nur bei Azul ist halt, dass du mehr Interaktion mit den anderen halt, denn deine Aktion, was du machen kannst, ist halt abhängig von dem, was die anderen halt machen. Und das ist bei Quacksalber überhaupt nicht der Fall.
Bestimmt.
Und bei Quacksalber habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, vom selben Autor wie Ganz schön clever. Und ich bin der Meinung, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass es vom selben Autor kommt.
Uiuiui, da bist du ja richtiger Brettspiel-Nerd, dass du das bemerkst und dann auch die Parallelen hier.
Naja, es liegt einfach daran, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Autor ist. Ach so. Und dann wurde ich dann, das wirklich, ich weiß nicht mehr den Namen. Nee, Nerd bin ich nicht, also da. Soweit kommt das ja noch. Nee, aber Quacksalber, das war ein schönes Spiel.
Ja, ich habe mich mit anderen Spielen beschäftigt, nämlich den.
Ja, genau, du warst ja in der digitalen PC. Welt unterwegs.
Genau, und zwar habe ich mir schon vor einer ganzen Weile das neue Lego Star Wars bestellt für die Switch, weil ich eigentlich ganz gerne Switch spiele. Und wenn man Star Wars mag, was ich tue, macht dieses Spiel richtig Spaß, weil das hat so einen eigenen Humor. Ich fand den auch lustig, also ich will nicht sagen, dass es nur für Kinder oder so ist, ne, sondern das ist auch manchmal ein bisschen mehr, und du kannst halt quasi die Originaltrilogie und diese anderen Filme durchspielen. Halt mit so Lego-Figuren, und die Abenteuer sind ein bisschen anders, sind immer so ein paar Rätsel, du musst rumlaufen, Sachen sammeln, Quests erfüllen und spielst dich da quasi durch die Filme, kannst du ganz schnell machen, kannst aber auch überall Open World machen und dann noch mehr erkunden, kannst Raumschiffe bekommen, mit denen du dann einfach durch die Welt fliegen kannst, kannst auch mit dem Todesstern durch die Gegend fliegen, und das weiß ich allerdings nur von YouTube, das habe ich noch nicht versucht, und ist kurzweilig, macht Spaß, und ich finde sowieso, die Switch ist eine tolle Konsole. Kann ich da nur empfehlen. Und das Zweite, was ich ausprobiert habe, kam vor... Oh, war das letzte Woche? Ja, vorletzte Woche kam raus, Diablo Immortal. Dazu muss man sagen, dass ich eigentlich Blizzard-Spiele immer ganz cool fand. Und auch Diablo jetzt gerade 3 oder auch 2 sehr gerne gespielt habe. Und Diablo Immortal ist ja quasi ein Spiel, das ursprünglich nur für Smartphone entwickelt wurde. Und was sie dann irgendwann auf dem letzten Drücker gefühlt nochmal für den PC angepasst haben. Ich habe das auch nur auf dem PC gespielt. Und ich war nur so mittelbegeistert. Also es ist schon so ein bisschen Diablo, das geht alles. Ich musste jetzt auch nirgendwo Geld ausgeben. Ja, also das ist ja die Kritik, die gerade so im Internet gerade da ist, dass das irgendwie so ein Pay-to-Win ist. Also vielleicht habe ich auch nicht gut genug gespielt, um da in die Kategorie reinzukommen, keine Ahnung. Aber ich fand, es war mir ein bisschen zu sehr Handyspiel, auch auf dem Computer. Und dann spiele ich doch lieber die älteren Teile oder freue mich auf Diablo 4, was ja irgendwann, ich glaube, nächstes Jahr kommen soll. Also kann man spielen, kann man auch meiner Meinung nach kostenlos spielen. Aber naja, ist so mittelprächtig. Jetzt sehe ich gerade. Nee, wir bleiben, glaube ich, bei der Reihenfolge. Ich habe gerade überlegt, ob wir das nächste und das übernächste tauschen, aber das macht ja gar keinen Sinn.
Nee, macht keinen Sinn.
Nee, weil ich habe noch eins und ich wollte eigentlich vermeiden, dass ich drei Themen hintereinander mache.
Ja, das ist egal. Zahl ist Schall und Rauch. Ja, musst hier.
Danach bist du ja auch dran mit dreien.
Ja, ja, siehst du.
Auch habe ich jetzt auch seit 2-3 Wochen im Einsatz eine App für iOS, die sich Meta nennt. Und das ist quasi so eine klassische Read-It-Later-Anwendung. Das heißt, mir passiert es halt echt oft, dass ich bei Twitter oder irgendwo sonst im Internet oder bei Mastodon auf Links stoße, die ich irgendwann gerne lesen würde. Und die muss ich halt irgendwie mir merken und dann irgendwann abarbeiten. Und das ist eigentlich ganz cool. Du kannst Meta im Browser installieren und kannst es halt auch auf Smartphone verwenden. Und wenn du dann Artikel quasi in Meta speicherst, ich meine, das ist mit Pocket und so ähnlich, dann kann ich mir die halt jederzeit auf dem Gerät meiner Wahl angucken. Kannst du dir auch vorlesen lassen, was bei deutschen Artikeln eher lustig ist. Und was ich gut Entschuldigung. Ja, was ich gut finde, ist, dass es ohne Benutzeraccount offensichtlich funktioniert. Also ich habe das auf iOS installiert. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da anmelden musste oder so. Aber auf meinem Browser, wenn ich da die Erweiterung verwende, läuft das über so einen QR-Code. Ne, dass die App den QR-Code einscannt und die beiden dann miteinander connected sind. Das finde ich sehr smart, dass du da nicht jedes Mal dich irgendwo einloggen musst, sondern eigentlich brauchst du nur das Gerät, verbindest das einmal. Ich habe das jetzt auf mehreren Browsern installiert, egal wo ich jetzt, ob ich jetzt privat oder geschäftlich unterwegs bin. Und wenn ich dann irgendeinen Artikel finde, der mich interessiert, hänge ich es da rein, dann kann ich es halt irgendwann in Ruhe lesen. Das finde ich richtig gut. Ja, die Artikel werden auch ordentlich geparst, ordentlich dargestellt. Also das ist echt eine feine Sache.
So, das scheint für mich so Killer-Feature mit diesem Login zu sein, also den nicht vorhandenen Login, weil bei Getpocket musst du ja wirklich einen Account aufmachen.
Ich weiß halt jetzt gerade, also ich gucke jetzt mal echt am Smartphone, weil das ist sowas, ich habe das einmal auf dem Smartphone eingerichtet, ne?
Oder das geht über
deine App. Ich glaube, dass auf dem Smartphone eine, ja, da ist ein Account. Also da hätte ich jetzt beinahe Mist gesagt, also ich habe nur den Account auf meinem Smartphone über Apple gemacht und da kannst du ja bei Sign-In mit Apple quasi eine anonymisierte E-Mail-Adresse machen.
Ah, okay.
Das klappt ziemlich gut. Und dann das Connecten. Aber das ist dann, ohne dass ich mich da irgendwie einloggen muss. Genau. Das klappt ganz gut.
Ja gut, aber dann bleibst du schon in deiner Apple-Blase.
Oder in der Meta-Blase, weil, also ich könnte jetzt auch, also das Tool, ich kann jetzt auch über die Erweiterung so eine Webview starten. Da sind dann meine, also das ist eine Web-App, da sind all meine Artikel drin, die könnte ich jetzt hier lesen.
Okay, cool.
Und ich packe da halt auch YouTube-Videos und alles rein, das geht auch alles. Ne? Also ich habe jetzt, irgendjemand empfiehlt dir irgendeinen Link, du willst es dir irgendwann durchlesen oder angucken oder anhören. Ich hänge da momentan alles rein, was mich irgendwann mal interessiert und danach wird das rausgelöscht. Man kann auch so Subscriptions machen. Das heißt, wenn du das mit Twitter, glaube ich, kombinierst, erkennt der, welche Autoren da drin sind und macht dir so eine schöne Ansicht, wo du dann die Artikel quasi daraus lesen kannst.
Okay.
Ja, aber ich brauche nur die Queue, also ich hau da meinen Artikel rein und wenn ich die verarbeitet habe, fliegt es wieder raus.
Ja, so ähnlich. Also das ist so mein Workflow bei Getpocket, genau.
Ja. Bietet sich ja als Firefox auch an, ist ja tief integriert.
Genau. Ist auch ein Firefox Produkt, genau.
Ja gut, aber ich meine, ich habe im Firefox gibt es die Erweiterung auch. Da kannst du es auch theoretisch dann darauf nutzen. Also das finde ich ganz gut, dass es überall die Erweiterung gibt und ja.
Ja, um Gottes Willen, also macht ja auch Sinn, dass du, weil du sowieso im Apple-Universum unterwegs bist, dann auch ein Apple, was auf diesen Apple-Universum angepasstes Produkt halt dann nutzt, ne?
Ja, ich weiß gerade gar nicht, warum es nicht Pocket ist, weil Pocket gibt's auch und für Apple. Gibt's auch Apps und alles, aber irgendwie.
Ja, vielleicht sah es
immer mit so Tools, ne?
Vielleicht sah es nicht nach Apple-like aus.
Naja, das ist es nicht. Nee. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Also es ist ja auch sowieso bei Tools immer so, die müssen dir irgendwie, deine Workflows müssen gut passen.
Ja, nicht ohne Grund ist bei uns ja Deck wieder rausgeflogen, ne? Weil das passt da halt nicht.
Ja, genau. Ja. Aber Meistertask.
Ja.
Wunderbar.
Wenn wir so weitermachen. Ja, und ich war wieder mit Tools unterwegs. Ja gut, der Nächstes kein, also ja, ich weiß jetzt, glaube ich, nur Twitter zwischen Tool oder Webseite. Und zwar habe ich die Seite, wahrscheinlich ist schon ein alter Hut, aber für mich war das eine neue Erkenntnis, regex101.com entdeckt. Das ist eine coole Webseite, wo man Regular Expression halt ausprobieren kann. Und dann halt auch Muster halt reinpacken kann, um zu gucken, ob sie auch gematcht werden oder auch nicht. Mit unterschiedlichem Flavor, also Regular Expression ist das Problem, dass unter Java das ein bisschen anders geschrieben wird als in anderen Programmiersprachen. Das unterstützt die Webseite so, dass man dann halt das genau auf seine Bedürfnisse halt einstellen kann. Das nächste Tool ist ein Shell-Tool, nämlich XSH. Und ja, ich habe einen anderen Podcast, nämlich Focus on Linux, haben das Problem auf, dass man nicht seine, also es ging halt darum, dass man seine Shell immer so konfiguriert. Also, ihr habt ja gehört, wir haben zum Beispiel OMAZ Shell mit den Themes und alles schön flicky-bunty und total personalisiert. Und dann muss ich doch mal auf einen Host gehen per SSH und da habe ich nur eine Bash, wenn ich Glück habe. Und nichts eingestellt. Und da kam die Diskussion aus, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass ich meine Shell hier so clicky-bunty fancy mache und dann muss ich sowieso die Befehle halt können, weil meine ganze Einstellung halt nicht mit da ist. Da gibt es halt Wege mit .NET, also .Files in GitHub abzulegen und sie dann halt zu klonen, aber das ist halt alles mühselig. Und da kam die Frage auf, ob es nicht irgendwie ein Tooling gibt. Und exakt 2, 3 Tage später ist mir durch einen Vortrag, den kann ich auch vielleicht mal raussuchen, wo halt moderne Command-Line-Tools vorgestellt worden sind, wurde ich auf dieses Tooling XSH halt aufmerksam gemacht. Und das geht wirklich hin, statt einer SSH-Verbindung machst du eine XXH-Verbindung und der kopiert halt deine Shell-Einstellungen halt auf den Remote-Rechner. Es ist nicht so, dass du jetzt einfach blind deine Sachen nimmst, sondern du musst halt das XSH auch im Profil anlegen, Plugins halt einbinden und dann genau sagen, was du da halt haben möchtest. Also das musst du halt eigentlich manuell nochmal selber konfigurieren. Wenn du es aber mal gemacht hast und der per XSH sich auf den Host halt einwählst, dann guckt er halt, dass deine Einstellungen, deine XSH-Einstellungen synchron sind mit dem, was auf dem Host sind, an den Shell. Und dann kannst du halt in der Umgebung halt arbeiten, die du halt gewohnt bist.
Ja, cool.
Das ist, ja, das .Files ablegen hat sein Ende. Dann, was ich auch noch entdeckt hatte, war eine Awesome List. Genau für unseren Lieblingsthema Mastodon, weil wir uns letzter Zeit damit beschäftigen haben. Und da haben halt coole Personen halt Liste zusammengestellt von Clients, von Website, sogar eine Command-Line-Tool-Client für Mastodon. Bis hin zu Informationsseiten, wo man bestimmte Server halt finden kann, Einführungsartikel. Also fand ich eine coole Sache, um halt sich nochmal da, wenn man Tooling braucht drumherum, um dieses Universum, das ist eine coole Anlaufstelle. Und du hast Zeit gefunden, Netflix zu gucken.
Ja, sogar einiges. Das eine ist Stranger Things. Da ist jetzt nämlich die Staffel 4 raus, beziehungsweise von der Staffel 4 der erste Teil. Und der ist schon wieder sehr gut. Bei mir ist es bei Stranger Things immer so, dass ich am Anfang so ein, zwei Folgen brauche, um wieder reinzukommen. Nicht nur von der Story her, sondern auch so in diesem ganzen Flow, dass ich mit den Charakteren irgendwie connecte und da irgendwie, dass das spannend wird. Das ist aber definitiv gelungen und ich glaube, es sind jetzt noch 2 oder 3 Folgen, die kommen im Juli, glaube ich, raus. Also ist nicht mehr so lange hin. Das schließt dann die 4. Staffel ab und dann gibt es nächstes Jahr noch die 5. Staffel und dann ist es auch vorbei. Und das zweite ist auch so ein Klassiker, den bestimmt viele kennen, die sich mit Streaming-Diensten so ein bisschen beschäftigen. The Boys Staffel 3 läuft gerade, macht wieder richtig, richtig Laune. Es ist alles so ein bisschen abgefahrener als in der Staffel davor, wie das so sein muss. Und ja, ist gut, macht Spaß und kann ich nur empfehlen.
Auch
Ja,
auf
und du warst im
Netflix.
Kino. Nee, The Boys ist auf Amazon Prime und Stranger Things ist auf Netflix.
Okay. Ja, ich war im Kino. Also ich habe die Woche echt irgendwie die letzten 2 Jahre irgendwie nachgeholt. ja, ich habe Top Gun Maverick geguckt. Und ich war skeptisch, aber ich muss sagen, ich wurde mega unterhalten. Und das war also von Logik und sowas, also das ist wirklich Popcorn-Kino, ne? Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt, ist auch nicht zu lang. Und da ich bin gut unterhalten aus dem Kino rausgegangen. Also wenn ihr ins Kino gehen wollt und nicht wisst, was ihr gucken sollt, Top Gun Maverick ist einfach ein Spaßfilm. Und also Spaßfilme sind ja auch mit Action, also mit den ganzen Flugzeugen und von den Aufnahmen richtig cool gemacht, also auf jeden Fall zu empfehlen. Man muss jetzt nicht unbedingt Top Gun aus den 80ern kennen, klar, da gibt es halt so Anspielungen. Ich bin der Meinung, man kann den aber auch gut gucken, wenn man jetzt nicht den ersten Teil gesehen hat.
Sehr schön, ja. Vielleicht gucke ich mir doch noch an. Das klingt ja gerade sehr unterhaltsam.
Also ich fand das so, also, bei James Bond oder du, das hast du ja bei The Batman ja ein bisschen, die waren einfach viel zu lang, ne? Und irgendwann denkst du dir, ey, komm endlich mal zum Potte, ne? Und das war bei Top Gun überhaupt nicht. Das war auf den Punkt, haben sie das Kind über die Ziellinie gekriegt.
Wobei ich mir The Batman noch ein zweites Mal angeguckt habe und inzwischen auch besser finde. Was aber auch ein bisschen dran lag, dass ich mir noch mal einen Podcast dazu angehört habe, wo sie das Ganze noch mal so ein bisschen zerlegt haben. Und da gibt es noch ein paar nette Anspielungen und dann wurde das alles noch mal ein bisschen interessanter. Und ja, deshalb beim zweiten Mal war ja besser, da wusste ich ja auch, wie lange es dauert. Ja.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Ding, ja.
Ja, manchmal muss man da so ein bisschen Zeit, aber ja.
Ja, du warst Shopping. Du hast wieder Shopping Queen gemacht.
Ja, ich musste, weil meine Frau brauchte einen Bildschirm und wollte dann meinen.
Der
Und dann hat sie
Klassiker.
quasi,
Der
ja,
Klassiker.
dann hat sie quasi den von mir bekommen. Und dann habe ich überlegt, oh, ich brauche jetzt einen neuen Bildschirm, soll 27 Zoll haben. Vernünftige Auflösung, muss nicht High-End sein, wäre cool, wenn man damit auch zocken könnte zwischendurch mal, wenn man es braucht, ja. Wobei ich eigentlich nur drauf arbeite. Und dann bin ich auf eine coole Webseite gestoßen, und zwar die heißt Ready for Review Dev. Und da bin ich auf Über uns gegangen, ne? Und dann steht da Über Sandra, da kann man da auf den Button klicken, da steht mehr über Sandra. Und wenn man ganz runter scrollt, dann sieht man, dass die Bildschirme hat. Und zwar den Dell S2721 DGFA mit 27 Zoll. Diese Sandra hat den zweimal, mir hat der einmal gereicht, also habe ich mit denen geklickt. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Und als ich gefragt wurde, warum ich jetzt den genommen habe, habe ich gedacht, naja, die Sandra hat das recherchiert, die hat sich da reingenördet, die macht das eigentlich ganz ordentlich. Dann kann ich mir ja die Zeit sparen, dann kaufe ich einfach denselben. Ja, jetzt habe ich den offiziellen Ready-for-Review-Monitor hier.
Geil, wir haben einen Ready-for-Review-Monitor.
Genau. Liebe Firma Dell, wenn ihr jetzt sagt, oh, dieser Podcast ist ja mal gut. Nein, Scherz beiseite. Also, der ist jetzt quasi, steht jetzt hier auch, kann ich nur empfehlen, bin sehr zufrieden. Klar, gibt bestimmt noch mal für, also ich fand den auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder finde den vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Und ja, der tut, was er soll, macht Spaß.
Mega, da freue ich mich.
Habe ich jetzt auch für den Family IT Support, weil da bei meinem Vater bald größere Änderungen anstehen, auf die Kaufliste schon gesetzt. Also der wird jetzt immer weiter
Sehr gut,
verbreitet, der
sehr
Monitor.
gut. Das wird der offizielle Ready for Review Monitor.
Genau.
Ich schreibe mal Dell
Ja, und du
an.
hast Comics ge. Ja,
Ich
mach das
schreibe mal
mal,
Dell an.
sag mal.
Ja, ich habe
Genau.
Comics gelesen. Und zwar, also Daniel, wir müssen uns echt wieder mal treffen. Mein Comic nach Vorrat wird langsam viel leer. Ich habe Strange Academy gelesen und fand ihn sehr unterhaltsam. Vom Zeichenstil her auch, also positiv bunti. Also ich fand ihn cool. Hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Aber vielleicht ein bisschen Hintergrund. Kommt aus dem Marvel-Universum. Und wer, ich glaube, da heißt Dr. Strange, ne? Der Magier.
Genau, ja.
Der hat eine Magierschule aufgemacht. Und da werden halt Kids aus unterschiedlichen Welten, also nicht nur aus der Erde, sondern auch Dämonen, Paralleluniversum, was weiß ich, zusammengeführt, wo sie halt. Also die haben halt immer die Fähigkeit, dass sie irgendwas mit Magie zu tun haben und da soll denen halt beigebracht werden, mit dieser Magie halt umzugehen. Da kommen halt so Sidekicks aus dem Marvel-Universum wie, ach, wie heißt die Hexe aus Avengers?
Wanda.
Wanda, genau, kommt davor. Doctor Strange kommt davor. Ich glaube, Black Widow wurde nur kurz angeteasert, aber die ist nicht vorgekommen. Und es war, man muss das Marvel-Universum nicht kennen. Man kann, das ist ein guter Einstieg halt in so eine Comics-Reihe und ich fand das halt recht unterhaltsam. Hat mich aber, wie gesagt, an vielen Stellen so ein bisschen an Harry Potter halt erinnert, nur mit anderen Charakteren.
Ja. Aber ist gut, ne? Also kannst du auch doch mal ein Anschlussband wahrscheinlich.
Genau, also ich würde auch den Anschlussband lesen wollen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Du meintest ja im Vorgespräch, dass sich es eher an X-Men erinnert, ne?
Ja, es ist halt so das Typische, du hast irgendwelche talentierten Jugendlichen, die an einer Schule von einem sehr talentierten ausgebildet werden. Oder von seinen Leuten, ne? Ja. Und dann passieren halt Dinge. Also es ist ja nicht nur, also die spannenden Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie es im ersten Band ist, die passieren ja nicht nur an der Schule, sondern auch drumherum. Und da sind so ein paar Mysterien, die so langsam aufkommen. Und das ist echt eine ganz nette Sache. Ist vom Stil her ein bisschen jugendlicher, muss man ganz klar sagen, aber die Idee ist ganz cool, ist auf jeden Fall gute Unterhaltung und macht Spaß.
Ja, ich glaube, das, weil es so jugendlicher ist, hat mich das wahrscheinlich auch so eher an Harry Potter erinnert als an X-Men.
Ja. Ja. Ja, gut möglich. Ja, und wir müssen ja noch Batman-Content liefern. Und
du hast Batman-Content-Nachschub geholt.
Jetzt gleich zu meiner Verteidigung, ich durfte hier nur eins erwähnen. Ich habe nämlich mehrere Sachen gekauft. Aber die müssen ja immer erst bei Sandra durchgelesen werden, bevor ich dann hier spoilern darf. Aber die hier durfte ich erwähnen, und zwar ist das eine richtig klassische Batman-Geschichte. Es sind zwei Bände. Und der erste Teil heißt Der Rat der Eulen und der zweite heißt Die Stadt der Eulen. Und das ist eigentlich ein sehr populär, also auf Comic-Ebene sehr populärer Gegner für Batman. Denn das ist quasi eine Organisation, die schon seit Ewigkeiten, schon bevor Bruce Wayne da war, in Gotham im Hintergrund agiert und die Stadt manipuliert. Und da geht es halt quasi darum, wie Batman auf die überhaupt aufmerksam wird und den Kampf mit denen aufnimmt. Und da gibt es einen sehr, sehr coolen Bösewicht, der so quasi für die Action-Szenen dabei ist. Das macht richtig Spaß und sind zwei Bände, klassische Batman-Geschichte halt, würde ich jetzt mal sagen. Und sehr zu empfehlen.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das kommt in den Sandras Comicbeutel.
Ich muss mal gucken, was ich alles rein. Ja, ich muss mal schauen. Ich bringe eine Kiste mit oder so.
Okay, wir arbeiten uns schon von Beutel zu Kiste.
Ja, vielleicht kriegst du auch vorher. Ich habe noch so ein paar andere Klassiker hier. Vielleicht musst du vorher eine Vorauswahl treffen. Mal schauen. Das kannst ja auch nicht nur Batman lesen. Ne? Also nur Batman wäre ja lang.
Nee, also ich dachte, ich krieg auch Superman oder so.
Superman kriegst du auf jeden Fall, der ist richtig gut. Und du kriegst Nightwing, der ist mein Highlight momentan. Und dann habe ich noch so eine Black-Label-Geschichte. Da geht es um Zombies.
Auch mega. Ja, ich bin gerade dabei, überlegen, ob ich mir Walking Dead ein Kompendium kaufen soll.
Also das ganze Ding quasi dann in so einem dicken.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja.
Aber ich muss jetzt mal hier Platz schaffen an Büchern. Ich muss jetzt mal hier meine eBay-Kisten leer kriegen. Dann darf ich wieder neu anschaffen.
Ja, wäre wahrscheinlich, also ja, das Problem kenne ich irgendwo. Ja. Aber wir haben noch genug Content für die nächsten Folgen. Ja,
ja, also ja sowieso, nächste Folge, ja sowieso, ich meine, wir haben die großen Klassiker, die füllen sich halt auch. Und ja, also ich glaube, bei uns wird es hier nicht langweilig.
Das sehe ich auch so. Sehr schön. Ja, damit sind wir schon wieder durch.
Oh mein Gott.
Ein wilder Ritt. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Und zwar am liebsten Positives. Gerne bei Twitter oder Mastodon oder auf der Plattform eurer Wahl. Oder wenn ihr uns irgendwo trefft. Oder ihr kommt in unseren Discord. Da ist das auch schön. Da freuen wir uns auch. Und da könnt ihr uns gerne sagen, wie toll ihr die Sandra lernt Kochen-Spalte findet. Und,
oder auch nicht.
Ja, aber da musst du jetzt durch. Ja? Alles und gut. Genau, da freuen wir uns über euer Feedback. Oder wenn ihr zu einzelnen Themen was habt. Ja, das nehmen wir gerne auf und thematisieren wir hier.
Gerne, gerne. Und wenn ihr meint, Ich müsste ein Rezept unbedingt nachkochen, auch gerne her damit.
Aber jetzt, wir fangen einfach an, ne? Also.
Hallo, also Bedingung ist, es muss in einer Mittagspause kochbar sein und essbar.
Ja, also jetzt für den Anfang. In einem halben Jahr ist ja vielleicht auch mal ein bisschen mit Vorbereitung und so.
Ne? Ja, aber das können wir nochmal separat die Anforderungen hoch. Also das MVP gerade ist, ne, eine Mittagspause. Also du müsstest mal das MVP rauskriegen und dann gucken, Feedback einsammeln und dann halt neue Features entwickeln. Wir sind doch agil.
Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ja. Ja.
Ja, dann
sind wir durch. Sagen, es war eine Freude.
Ja, wie immer, ebenso. Und wir sehen uns schon wieder nächste Woche online. Zur nächsten
Folge. Genau, wir nehmen nächste Folge auf. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit Releasen machen, weil eigentlich jetzt mein Wochenende sehr voll ist. Mal gucken, ob ich es morgen hinkriege.
Ja, wenn nicht, dann machen wir es halt zeitversetzt. Alles gut.
Ja.
Das oder kommt, ihr bekommt eine Doppelfolge.
Alles mal gucken. Ja. Schön, dass wir nochmal eine Folge aufgenommen haben. Euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann bis bald.
Bis bald. Tschüss.